Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Wie sind die ersten Minuten auf dem Feld für dich?
Also, so wie Chris eigentlich schon gesagt hat, das ist eigentlich echt viel Kopf, so, weil man muss erstmal reinfinden, man muss erstmal auch mit dem Selbstbewusstsein hochfahren, weil ich bin oft so, dass ich denke, oh Gott, jetzt der erste Kontakt muss stimmen, erste Aktion muss stimmen, sonst, boah, weiß ich nicht. Und wenn aber dann die erste Aktion passiert ist, dann ist man irgendwie automatisch drin. Also es ist ganz krass, aber dann ist man drin und dann traut man sich auch direkt weiterzuspielen, sage ich mal.
Was ist, wenn man diesen ersten Kontakt nicht gut hat, wenn das mal nicht gelingt?
Ich glaube, dann, also ich glaube, man ist nicht vorsichtiger dann in dem, was kommt, aber ich glaube, man hat einen höheren Anspruch oder Druck an sich selbst, dass das dann jetzt funktionieren muss. Aber ich glaube, trotzdem will man es ja versuchen, man will sicher auch was beweisen. Also zum Beispiel bei mir ist es immer so, dass ich mir dann beweisen will, okay, Pauli, das ist eigentlich, du kannst eigentlich mehr und du willst dir ja auch zeigen, du traust dich, Sachen zu machen und dann mach's einfach so. Und ich glaube, dass man sich da selbst auch einfach viel zeigen möchte, so, ja.
Das klingt auch für mich so, als ob du dann in so ein Selbstgespräch mit dir gehst.
Ja, eigentlich schon, genau. So im Kopf irgendwie findet das dann statt, ja.
Das ist sehr, sehr schlau. Das ist übrigens auch erforschtermaßen sehr schlau, weil tatsächlich, also du koregulierst dich in dem Moment selbst, vor allem wenn du mit dir in der dritten Person sprichst, weil du dadurch dieses Koregulieren, als ob halt jemand, der dich mag, in dem Moment bei dir ist und sagt, guck mal, Pauli, wir wollen mehr, wir schaffen das, ne, so
Ja.
positiv. Diese Selbstgesprächebene, das ist aufs Nervensystem, als ob halt jemand bei dir ist, der dich beruhigt und sagt, hey, ich glaube an dich, wir schaffen das.
Ja, voll.
Das ist sehr, sehr klug. Und ist das dann auch so, dass du dir so vornimmst, dass du am Anfang versuchst, bestimmte Aktionen, die du so ein bisschen auch planst, dann gerne machst, die dich in Sicherheit bringen, die dir gleich so ein gutes Gefühl geben, oder lässt sich das gar nicht so planen für dich?
Also eigentlich, also oftmals ist es so, dass so ein Zweikampf mir auch immer sehr viel, wenn ich, also ich bin eine Spielerin, ich liebe Zweikämpfe, ich liebe diesen Körperkontakt und manchmal einfach weghauen, das finde ich total cool.
Könnt ihr Football spielen?
Ja, eigentlich schon. Also wenn da dann eine Aktion gelungen ist, dann gibt mir das schon extrem viel. Aber was für mich auch sehr wichtig ist, also ich bin ja Sechser, Achterin und das ist ja wichtig, immer ein Anker zu sein für die, ja, Innenverteidiger, die dann irgendwie ein Angebot brauchen oder für die Torhüterin. Und wenn ich da dann einmal in den Raum reinlaufe, ist ja ein schwieriger Bereich, weil man Druck von hinten hat. Wenn ich da einen Ball bekomme, mich gut aufdrehe und dann einen guten Pass rausspiele, dann ist für mich auch so, okay, gemacht, läuft weiter. So.
Schön. Also hast du zwei Dinge, nämlich du hast den Zweikampf, wo du gleich so merkst, hey, den kann ich gewinnen, das ist körperlich stark, da kann ich eine umflexen so.
Ja.
Und das gibt ja auch mega Selbstbewusstsein, dass so,
Voll,
das ist wie
ja.
so ein kleiner Kampf auch, ne, den man da direkt gewinnt
Ja.
und auch merkt, ich bin hier überlegen. Also das gibt ja sofort, weil du denkst, so merkst, ich habe die im Griff, die kriege ich. Und das Zweite eben, dass du einen guten Laufweg laufen kannst. Und du hast gerade voll schön gesagt mit dem Anker. Das finde ich vor dem Hintergrund total spannend, dass du ja so eine Kapitäninnen-Persönlichkeit hast.
Ja, stimmt. Kann man auch verbinden, ja, hast recht.
Ja, absolut. Ich finde, der Begriff war schön mit Anker. Und eine Kapitänin verankert die Mannschaft und gibt ihr Sicherheit. Und wir hatten, als wir uns kennengelernt haben, ich habe ja dann im Verlauf dieses Tages irgendwann zu dir gesagt, dass du aus meiner Sicht eine
Ja.
Führungsspielerin bist, weil es so auffällig war. Und es ist nicht immer so oft so auffällig, weil ihr seid selten, ne? Also ihr seid diese Kombination, in der Psychologie haben wir dazu ja auch Forschung mit den Persönlichkeitsstilen und diese Kombination, dass man von der Persönlichkeit eine gute Anführerin ist und eine gute Anführerin ist halt eine, die den Mund aufmachen kann, die eine eigene Meinung hat, die ein bisschen rebellisch ist, also die sich auch vor eine Hierarchie wie ein Trainer in ein Team stellen kann und sagen kann, hier, ich trete für meine Mannschaft ein oder das finden wir nicht gut, die aber gleichzeitig das auch bei der Mannschaft machen kann, also die da flexibel ist, für das Richtige einzutreten. Das heißt, sie muss auch einen guten inneren Gradmesser haben und eine gute Moral und die sanft und freundlich ist. Und das ist Anker. Das verankert eine Mannschaft.
Ja, das stimmt.
Das passt unheimlich gut zu der Position, die du spielst und dass du es auch gerade gesagt hast und dich auch so begreifst. Das ist irgendwie voll schön.
Ja, das stimmt.
Ja, dann kannst du dich ja vorstellen, Pauli.
Kann ich machen. Genau, ich bin Pauli, ich bin 18 Jahre alt, ich werde jetzt demnächst im Februar 19, komme aus Hamburg, bin auch ja, in Hamburg geboren, spiele Fußball seit ich 4 bin, habe immer bei Jungs gespielt und dann mit 15 bin ich dann zum HSV in die U17 gewechselt und ja, Fußball war immer eine Leidenschaft, ist eine Leidenschaft und ja, das, was ich einfach liebe und tagtäglich gerne tue.
Voll schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich so sehr, dass das geklappt hat,
Ich mich
weil
auch.
wir seit wir uns kennen, haben wir immer so Kontakt und halten uns irgendwie auf dem Laufenden. Und als Chris und ich überlegt haben, wer könnte gut passen, habe ich halt auch sofort an dich gedacht.
Ja, das freut mich. Ja, ich fand auch, also ich fand es extrem cool, dass wir auch die Connection, sage ich mal, behalten haben. Also ich meine, das ist jetzt ja auch schon, wie lange? 3 Jahre?
Ja, ich glaube, ich habe dir letztes Mal was Falsches gesagt, 2 Jahre.
Okay, ja, dann auf jeden Fall. Ja, aber wirklich, also finde ich auch echt cool, dass wir da Kontakt gehalten haben, immer uns upgedatet haben, was bei wem wie los ist und finde ich cool, also ja.
Finde ich auch. Damals warst du ja noch U17-Spielerin. Also ich habe
Ja.
dich bei der HSV U17-Mannschaft kennengelernt und
Genau.
da warst du auf dem, ja, also irgendwie auf dem Weg, auf dem Sprung dann in den Frauenbereich. So lange war es dann ja nicht mehr hin, aber damals eben noch eine mutige U17-Spielerin.
Ja.
Da muss ich jetzt irgendwie gleich direkt daran denken, dass wir ja auch über Verletzungen gesprochen haben und darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen, wie das so ist, wenn man richtig einen abkriegt, obwohl man total verliebt ist in diesen Sport und was man dann macht, weil da hast du so ganz wertvolle Erfahrungen zugesammelt, wie du das überstanden hast und wie du damit umgehst und auch immer noch umgehst, weil wenn man so eine Verletzung hatte wie du, dann, also eine größere, wo man auch länger raus ist, dann ist das was, womit man ja immer mal beschäftigt ist. Aber bevor wir uns diesem Thema widmen, würde ich gerne noch ergänzen wollen, dass du ja außerdem auch jetzt im letzten Jahr Jugendspielerin des Jahres geworden bist
Ja.
beim Hamburger Fußballverband. Und das ist sehr, sehr cool, weil sie ja haben dich da ganz zu Recht geehrt. Ich bin super stolz auf dich. Wir haben dann auch gesprochen und du hast erzählt, wie das war, weil ihr auch ins Rathaus eingeladen wurdet. Und das ist eine ganz tolle Auszeichnung für eine ganz tolle Leistung.
Ja, ich habe mich auch, also erstmal Dankeschön, ich habe mich da auch echt drüber gefreut, als ich das, ja, sag ich mal, zu hören bekommen habe. Also ich wurde dann ja im August angerufen. Und ich wusste erst gar nicht, was da jetzt passiert. Also mir wurde das, wie gesagt, mitgeteilt. Und es ist ja so, dass die anderen, die auch, so, sage ich mal, geehrt worden sind, das wurde ja wirklich, man musste da wählen. Und bei mir war es so, es stand schon fest. Und also es war für mich total cool, dass mir dann gesagt worden ist, dass ich die Jugendspielerin geworden bin. Und also das gibt einem ja auch eine totale Bestätigung irgendwie für das, was man noch in den letzten Jahren so geleistet hat. Also persönlich als auch fußballerisch. Also mir wurde gesagt, dass der Grund, weshalb ich jetzt die Spielerin bin, einfach ist, dass ich eine Persönlichkeit jetzt im Fußball in Hamburg bin, die mit meiner Verletzung total viel, sage ich mal, gemacht und geschafft hat, dass ich aus so einer schwerwiegenden Verletzung wieder rausgekommen bin und trotzdem die Liebe am Fußball nicht verloren habe und immer weitergemacht habe und jetzt sozusagen dastehe, wo ich stehe. Und das hat mich total gefreut. Und dann auch dieser besondere Tag dann, also wir waren dann im Grand Élysée, war gar nicht das Rathaus, aber es war Grand Élysée und auch total cool. Also diese Atmosphäre da mit diesen ganzen Tischen, dann so viele Leute. Mir war gar nicht bewusst, dass das wirklich so voll werden wird. Aber also es war wirklich wie bei so einer Riesengala und dann durfte ich da eine Person mitnehmen und ich habe meine Mutter mitgenommen, weil das für mich eigentlich selbstverständlich war, weil meine Mama ist und war für mich immer da. Also sie ist bei zu jedem Spiel mitgekommen und hat mich einfach immer unterstützt und deswegen war das für mich gar keine Frage, wen ich da irgendwie sonst hätte mitnehmen können. Und also es war wirklich top, wirklich cool.
Ach, wie schön. Also man merkt richtig, wie du das auch erzählst, dass das so, ja, so, das ist so ein Moment, an den man sich, glaube ich, auch gut erinnern kann, wenn es halt hart wird, ne?
Ja.
Und das ist so wichtig, dass ihr Spielerinnen euch diese Errungenschaften merkt für
Total.
Momente, wo ihr zweifelt. Jetzt hast du gerade die Verletzung schon angesprochen. Magst du uns ein bisschen erzählen, was das
Ja.
genau war und wann und wie? Weil da gibt es ja auch noch eine Geschichte zu, dass das auch eigentlich zu einem Zeitpunkt kam, der fies war, dass sich da ganz viel hätte entwickeln können.
Ja, das stimmt. Also bei mir war es ja so, ich hatte meine erste schwere Verletzung September 2021 und davor war ich im Juli schon zu einem DFB U15-Lehrgang eingeladen worden. Und dann hatte ich da auch die Rückmeldung bekommen, dass ich zu dem Perspektivlehrgang eingeladen werde. Und ein Tag davor, es war wirklich genau der Tag davor, habe ich mir meinen Knorpel an der Hüfte abgerissen. Und dann war ich 6 Monate raus. Also es hat sich auch sehr in die Länge gezogen. Es war zum Glück keine OP nötig, aber halt trotzdem ein Zeitraum, den man irgendwie ja, vollbringen, schaffen muss. Und dann habe ich, glaube ich, 2 Monate wieder gespielt, Februar, März. Und dann habe ich mir ja Ende März mein Kreuzband gerissen und mein Innenmeniskus mehrfach angerissen. Und das war auch total ärgerlich, weil es halt die Zeit vorm Länderpokal war. Und wir hatten an dem Tag, wo ich das Kreuzband mir gerissen habe, hatten wir so sportmotorische Testung vom Stützpunkt, vom DFB-Stützpunkt. Und es war wirklich die letzte Übung. Also wirklich die letzte Übung. Und dann ist mir der Ball total ärgerlich versprungen und ich wollte den halt wieder zurückholen. Dann bin ich mit meinem Knie weggeknickt. Und ich wusste direkt, okay, das ist jetzt was Schlimmes, weil es wirklich wehgetan hat. Ich habe es auch so knacken gehört, gespürt irgendwie. Und da wusste man dann schon, okay, ja, wird lange dauern. Und ja, im Endeffekt hat mich diese Verletzung dann 18 Monate so herausgebracht, weil das bei mir eigentlich dann immer noch länger gedauert hat. Also es war keine Streckung da, so wirklich. Beugung war da, Streckung nicht. Es war dick, war angeschwollen. Und ja, also meine damalige Physio hat sogar oder hatte mir auch jetzt, sag ich mal, vor kurzem oder immer mal mitgeteilt, als ich wieder drin war, dass sie sogar vor dem Punkt war, zu sagen, dass ich vielleicht gar nicht mehr wirklich richtig so full Fußball spielen kann. Ja, das hat sich dann doch irgendwie anders ergeben und deswegen bin ich ja total froh, dass sich das dann so gewendet hat. Und waren 18 Monate, klar, 1,5 Jahre, aber immerhin stehe ich jetzt wieder auf dem Platz und es klappt alles super.
18 Monate auch mit einer großen Unsicherheit, mit der du da umgehen musstest, weil
Ja.
was ich mitbekomme, was ihr euch immer fragt, wenn Verletzungen da sind, in dem Moment, wo sie da sind, ob ihr zurückkommen könnt. Also ob diese Liebe damit verloren gegangen ist oder ob es halt ein Comeback gibt. Und mit dieser Unsicherheit, das ist ja nicht bewiesen erstmal, wo man heilen muss. Und dann überlegt ihr eigentlich jedes Mal, klappt das wieder? Und vor allem, werde ich wieder so spielen können?
Genau. Ja, das hatte ich auch. Das war halt wirklich so eine mentale Folter und totale, also Kopf für den Kopf. Ich bin auch generell bin ich ein extremer Kopfmensch und dann halt so eine Verletzung, die bringt einen dann natürlich dann nochmal total raus. Und auch gerade das, was du angesprochen hast, dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie es dann in der Zukunft sein wird oder ob man, ich habe mich immer gefragt, wird es sich normal anfühlen, wieder zu laufen erstmal? Also das weiß ich ja, also ich weiß das ja gar nicht. Oder auch dieses Gefühl, werde ich gesehen, trotz dessen, dass ich gerade nicht aktiv auf dem Fußballplatz bin, werde ich trotzdem noch als eine ja, wertvolle Persönlichkeitsspielerin mit, so sage ich mal, gesehen und mit aufgenommen irgendwie. Das ist halt auch total schlimm, weil man kann ja fußballerisch in dem Zeitraum gerade nichts irgendwie beweisen oder sich zeigen. Und also das ist wirklich, wirklich hart gewesen.
Das ist auch hart, weil ihr ja Team gewohnt seid und auch gewohnt seid, immer bei einem Team zu sein. Das hast du
Ja.
nämlich eben gesagt, dass du spielst, seit du 4 Jahre alt bist. Das heißt, es gehört zu deinem Leben, seit du eigentlich denken kannst, dazu, zum einen Ball am Fuß zu haben und zum anderen Teil eines Teams zu sein. Und das ist halt gar nicht zu unterschätzen, weil das ist ein bisschen, als würdest du sagen, ich weiß nicht, ich fahre nach Neuseeland und mache mal 1,5 Jahre Pause von meiner Familie. So, also weil dieses Team ist ja ein bestimmter Familienkontakt auch,
Ja.
weswegen übrigens Teamsport auch so wichtig ist, weil zum Beispiel, wenn wir zu Hause keine guten Beziehungserfahrungen machen, können wir die im Sport machen. Also das ist so für die Psyche auch total ein ganz wichtiger Ort auf der Welt. Und jetzt ist es so, dass wir zu Hause eine Familie haben, im besten Fall eine tolle, die uns unterstützt. Das hast du eben auch
Ja.
schon angedeutet, dass du das hast mit deiner Mama, die du dann
Ja.
ja auch mitgenommen hast zu der Preisverleihung. Aber halt auch diese Teamfamilie, und diese Teamfamilie versteht mich als Fußballerin ja nochmal auf eine andere Art und Weise, weil die teilt mit mir meine Liebe zum Spielen. Und gleichzeitig ist es auch die Familie, die meine Emotionen halten kann, die mit mir auch diese Emotionen erlebt auf eine Weise, die meine richtige Familie sozusagen, also meine leibliche Familie zu Hause ja gar nicht, das kann die gar nicht so nachvollziehen, wie das auch ist, auf dem Platz zu stehen, ne? Die
Ja.
gucken ja immer nur zu. Und das auch für den Moment zu verlieren, das stelle ich mir hart vor, und das berichtet ihr mir auch oft, wie hart das ist.
Ja, extrem. Also es ist wie gesagt, man findet dann ja gar nicht mehr in diesem Teamkontext statt. Man sieht sich nicht mehr jeden Tag, was man ja eigentlich sonst gewohnt ist, ne? Man findet ja immer als Team statt. Man sieht sich vor dem Training, nach dem Training, tauscht sich aus, quatscht. Man ist ja auch befreundet. Also ich habe ja durch den Fußball, man gewinnt ja so tolle Menschen. Also und ja, wie du schon sagst, es ist wie eine zweite Familie wirklich. Ja, und das war halt auch so dann in der Zeit, man hat extrem viel Unterstützung bekommen. Also ich habe von meinen Mitspielern, von meinen Trainern, von meiner Familie, Freunden außerhalb, also die waren alle für mich da und das war ein total schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass die mich ja auch kennen und wissen, wie ich fühle oder was ich für ein Mensch bin, was ich für eine Fußballerin bin. Und ja, da einfach diese Hilfe gewährleistet zu bekommen, war enorm wertvoll. Also ja.
Das stützt einen.
Ja, total.
Trotz der vielen Unterstützung, die du bekommen hast, steht man ja als Spielerin erstmal alleine mit der Verletzung da, ne? Weil die kann einem keiner wegzaubern, egal wie gut die anderen sich um einen sorgen. Ich kenne das ja auch, man fühlt sich einfach irgendwie ja verlassen und muss sich ja erstmal selbst wiederfinden. Was würdest du denn sagen, waren denn so die größten psychischen, aber auch physischen Hürden, die du da so miterlebt hast, wo du jetzt zurückblickend sagst, boah, das war das Schwerste und das würde ich jetzt vielleicht anderen erstmal mit auf den Weg geben, weil so eine Verletzung trifft einen ja erstmal, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Also kurz einmal vorab, für mich war es so, genau zu der Zeit, wo ich meinen Kreuzband gerissen habe, wurde ich vom HSV angefragt für die U17-Mannschaft. Und dann war es irgendwie so, das war Glück im Unglück. Also ich hatte ja diese Verletzung dann bekommen und ich wusste da irgendwie nicht, wie ich hätte weitermachen sollen. Und wäre dieses Angebot vom HSV nicht gekommen, sage ich euch ganz ehrlich, wäre ich jetzt nicht da, wo ich heute bin. Also die ganzen Menschen, die ganzen Inhalte, die ich da aufsammeln, die ich kennenlernen durfte, haben mir so viel gegeben und das war halt total wichtig, dann in diesem Moment wirklich zu wissen, okay, ich bin trotz meiner Verletzung wichtig für eine Mannschaft oder man möchte mich trotzdem haben. Das war cool. Das
Das
war.
ist eine Perspektive, ne? Da hast du dann was bekommen, worauf du hinarbeiten konntest und
Ja.
gleichzeitig Wertschätzung, obwohl du dich in dem Moment vielleicht gar nicht so
Genau.
wertvoll gefühlt hast, weil du ja verletzt warst.
Ja, total. Und man wusste auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, man hat mich gar nicht spielen gesehen und das hat mir auch gezeigt, okay, man hält trotzdem an mir irgendwie fest. Also man sieht irgendwas in mir, was ja irgendwie helfen kann. Jetzt auf deine Frage, Chris, also was Hürden waren für mich, halt wirklich diese Kopfsache, ne? Also das kann man, glaube ich, nicht ausstellen. Das ist einfach dauerhaft präsent, gerade in so einer schwierigen Phase. Also es ist ja so wirklich. Man fällt in ein Loch rein, man stellt sich Fragen, die man sich sonst nicht stellt. Schaffe ich es? Bin ich gut genug? Komme ich wieder zu dem Niveau, wo ich mal war? Bekomme ich Unterstützung? Halt all das. Und diese Hürden waren für mich vor allem so diese ersten Trainingseinheiten, die man mal wieder drin war. Ich fand es sehr schwierig, immer dieses eine Woche teilaktiv, zwei Teameinheiten, dann hat sich das gesteigert. Aber man durfte nie wirklich richtig mit dem Team so mittrainieren und 100% gehen. Und bei mir ist es so, hatte ich euch schon mal erzählt, also ich bin so ein Energiebündel. Ich brauche einfach diese Energie, ich brauche Körperkontakt auf dem Platz, möchte alles reinhauen. Und das war halt für mich schwierig, sich da dann irgendwie noch zusammenzureißen. Okay, klar, es war für meinen Körper und ich musste meinen Körper schützen, aber ja, ich wollte einfach wieder Fußball spielen. Und wenn einem dann Dinge, die man sich wünscht, dass sie gelingen, nicht gelingen oder man einfach wirklich diese ersten Kontakte jetzt nach so einer langen Zeit nicht gut setzt, nicht gut hat, dann zieht einen das enorm runter. Also ich habe mich da wirklich so runtergezogen mit Aktionen, womit ich mich hätte eigentlich gar nicht so beschäftigen sollen, weil meine Trainerin hat mir damals auch gesagt, das ist total normal. Ich war 18 Monate raus, ich war 18 Monate, habe ich nicht im Fußballtraining stattgefunden und dann soll ich mir solche Fehler verzeihen. Also das ist total in Ordnung. Und ich kann mich noch erinnern an dieses eine Training. Da ist mir wirklich nichts gelungen. Also ich habe wirklich die einfachsten Dinger nicht hinbekommen. Ich habe Tore von 2 Meter Entfernung nicht getroffen. Und also das war auch mir total peinlich irgendwie, weil man möchte ja auch anderen Leuten was beweisen. Und man möchte ja nicht, dass die denken, okay, wie blöd ist die denn? Die ist voll schlecht so.
Gerade bei einem neuen Team.
Ja, genau, das kommt noch hinzu. Und dann hat mir das enorm viel gegeben, dass meine Trainerin danach zu mir kam und mit mir, wie gesagt, einmal gesprochen hatte. Ich glaube, sie hat auch gesehen, dass mich das sehr beschäftigt hat. Ich hatte auch so Tränen in den Augen. Also ich bin sehr emotional. Ich kann das dann manchmal schwierig zurückhalten und ich versuche das dann, aber es ist halt, ne, es ist schwierig. Und sie hatte mir dann was ganz, ganz für mich Besonderes gesagt, was mir auch ganz viel gegeben hat. Und zwar hatten wir am Wochenende zuvor unser erstes Spiel in der Bundesliga gespielt gegen Aurich. Und Aurich, schwieriger Gegner. Und wir haben gewonnen. Und mir wurde gesagt, dass ich dem Team enorm viel gegeben habe, einfach durch meine Präsenz mit meiner, ja, Ausstrahlung. Ich habe so viel Energie reingebracht und das hat dem Team enorm viel geholfen. Und ich glaube, dass mir das in dem Moment ganz viel gezeigt hat, dass auch wenn man dem Team auf dem Platz nicht helfen kann, neben dem Platz ganz viel ausmacht und dass man in der Zeit, die man, wie gesagt, nicht da sein kann, trotzdem irgendwie helfen kann und präsent sein kann. Und das war mir wichtig und ja, also das hat mich auch ein bisschen, ja, dann wieder erleichtert und beruhigt.
Das finde ich auch so schön, dass du das gerade sagst, weil du sagst nämlich auch, ich bin wertvoll nicht nur dann, wenn ich oder weil ich Fußball spiele.
Ja.
Und das ist eine Ressource, die man in dem Moment über sich lernt. Das ist ja unter anderem auch mal eine ganz neue Sichtweise, wenn ich davor immer gespielt habe, ne? Das habe ich, denke ich vielleicht, ich bin nur wertvoll, weil ich spiele, wenn ich Leistung bringe und identifiziere mich sehr stark darüber. Indem ich aber in so einer Zeit auch lerne, ich bin wertvoll, weil ich bin, als Mensch auf
Ja.
dieser Welt und Teil dieses Teams. Also es ist für andere eine Bereicherung und schön, dass ich da bin, in diesem Team, mich für diese Teamfamilie entschieden habe.
Genau.
Dann lernt man, dass man mehr ist als die Fußballerin und das stützt einen, wenn man Misserfolge hat, ne?
Ja, genau das. Also das finde ich auch so wichtig, einfach, dass man neben dem Fußball auch noch eine Person ist. Also man hat auch neben dem Fußball eine Persönlichkeit und einen Charakter, den einen, ja, der einen irgendwie auszeichnet. Also das ist auch das ganz Besondere. Ich meine, das macht einen ja zu einem Menschen mit, ja, der individuell ist. Also und deswegen finde ich das auch so wertvoll, dass man einfach nicht nur diese Fußballerin beurteilt, sondern auch den Menschen neben der Fußballerin.
Stark. Ich denke auch, dass das ein wichtiger Gedanke ist, weil ihr, indem ihr auch neben dem Platz merkt, dass ihr wertvoll seid, dass ihr Talente habt, die auch gelebt werden wollen, die ihr teilweise auch quasi leben müsst, weil ihr im Frauenbereich sehr oft eine duale Karriere habt. Also selbst die ersten Bundesligaspielerinnen studieren ja und bauen sich was auf für nach dem Sport, weil sie davon dann nicht leben können. Aber das ist auch eine große, neben der Belastung, dual unterwegs sein zu müssen. Ist das eine große Ressource da, wenn man mit Talenten und seinen Charakter zum Ausdruck bringt, weil das bedeutet, dass ich so als ganzer Mensch auch auf den Platz gehe und meinen
Ja.
einzigartigen Charakter auf den Platz bringe. Und das
Genau.
versuche ich euch zum Beispiel auch immer zu zeigen, weil ich finde, dass ihr dann so in Verbindung mit euch spielt und dass euch das stützt, vor allem wenn ihr sagt, das war ein Scheißspiel oder jetzt bin ich, sitze ich auf der Bank oder jetzt muss ich mit einem Rückschlag, mit einer Verletzung zurechtkommen oder ich will mich für einen DFB empfehlen. Aber jetzt, er hat mich mal gesehen, jetzt sieht er mich gerade wieder nicht, wie gehe ich damit um? Das ist ja im Kopf.
Ja, auf jeden Fall.
Ich hätte nämlich noch direkt eine Anschlussfrage an dich, Pauli, und
Ja.
zwar, du hast uns jetzt gerade gesagt, was die Hindernisse waren, wie du damit umgegangen bist, während du verletzt warst, was die größten Hindernisse waren. Und das hast du total schön beschrieben. Ich habe mich jetzt gefragt, als du wieder zurück ins Training bist, auch das hast du gerade angefangen zu beschreiben, wie das am Anfang war, ne? Dass man neben das Tor schießt, dass Dinge noch nicht so funktionieren. Und man ja irgendwie seinem Körper einen unheimlichen Vertrauensvorschuss geben muss, weil man ja noch, also das Gehirn sucht ja immer einen Beweis. Das Gehirn ist ja erst in dem Moment wieder selbstbewusst unterwegs und sagt, hey, wir sind wirklich eine tolle Spielerin, so wie wir sind, ne? Wo ich was richtig gut gemacht habe. Also auch in Kleinigkeiten, wenn Selbstbewusstsein wächst, indem ich in Kleinigkeiten in mir immer wieder die Bestätigung hole, teilweise auch von außen, weil eine Trainerin mir was sagt, auch wie du es beschrieben hast, aber auch durch das Erleben, also indem ich als Mensch erfahre im Training auf dem Platz, ich kann das. Und das können auch eben Kleinigkeiten sein. Das kann sein, dass ich das erste Mal wieder richtig geil aufs Tor schieße. Es kann sein, dass ich merke, ich mache einen guten Laufweg. Das kann sein, dass auch ein ganzes Spiel gut ist oder ein ganzes Training oder mir meine Mitspielerinnen auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das war toll. Das ist natürlich auch die Erfahrung, ey, ich stehe wieder im Kader. Ich habe Einsatzminuten bekommen. Ihr steht ja in der Regel nach so einer Verletzung nicht direkt in der Startelf, sondern habt erstmal wieder, ne, Einsatzminuten, die liefen gut. Und dann arbeite ich mich in Richtung Kader, aber da ist auch gleich wieder Druck, weil wenn ich Einsatzminuten bekomme, habe ich wieder Blut geleckt und will natürlich Startelf spielen, vor allem wenn ich davor war und so. Es ist ja, man muss ja so sehr viel so handeln, ne? Also diesen Druck von da wieder hinwachsen, sich dieses Selbstbewusstsein holen durch immer mehr Erfahrungen, dass es besser läuft. Und was ich von euch eben auch weiß zusätzlich ist, dass ihr da so steht und denkt, der Zweikampf war heftig und da muss ich jetzt erstmal gucken, ob mein Knie noch in Ordnung ist. Oder im Training hat was immer geknackt. Also mir hat auch eine Spielerin erzählt, die war auch verletzt und die sagte, boah, ich mache mir so Sorgen, weil wenn ich im Training die und die bin, dann knackt das immer. Und ich habe dann gleich Angst, dass ich mich wieder verletze, dass es wieder heißt, dass mein Körper mich halt im Stich lässt, weil das fühlt sich ja in dem Moment so an, wo so eine Verletzung passiert, als ob der Körper einen im Stich lässt und gegen einen ist. Also es geht um Selbstbewusstsein und Vertrauen in den eigenen Körper. Und das ist meiner Erfahrung nach die schwerste Hürde, die auch teilweise Jahre später noch auftreten kann, sich da wieder zu vertrauen. Ich würde gerne wissen, wie gehst du damit um? Also auch gerne, wenn du erzählen möchtest, ist das auch noch ein Thema, wo du merkst, da hast du ein Schmerzgedächtnis, da kommt auch immer mal was. Und wie versuchst du damit umzugehen? Und weil das ist schwierig, ne? Also vielleicht gibt es auch keinen perfekten Umgang damit, aber wie versuchst du da einen Umgang mit zu finden?
Ja, also bei mir war das so ein bisschen beide Seiten, ehrlich gesagt. Und zwar, bei mir war es gar nicht so, dass ich Angst hatte, weil ich bin direkt, oder man hat mir auch gesagt, dass es wichtig ist, nicht irgendwie zu zögern oder nur halbherzig reinzugehen in die Zweikämpfe, sondern wirklich voll. Und ich bin eh eine Person, ich gehe voll in den Zweikampf. Also ich habe da gar nicht nachgedacht, aber für mich stand das gar nicht also war das gar nicht im Kopf, dass ich da irgendwie anders reingehe. Deswegen war die Angst da, ehrlich gesagt, gar nicht so präsent. Ich habe einfach gemacht und ich hatte auch keine Beschwerden. Es hat alles gut funktioniert. Also mein Knie war stabiler denn je. Trotzdem, was du auch angesprochen hast, war es natürlich so, wenn dann mal was war im Knie oder wenn ich dann mal was gespürt habe, sei es ein Knacken, sei es irgendwie einen kurzen Schmerz. Also bei mir ist es auch heute noch so, dass sich mein Knie gefühlt oft so verknotet und dann ist das irgendwie 7 Minuten so. Es tut dann auch irgendwie weh. Und dann ist es aber auch gut. Also damit muss man dann irgendwie vertraut werden oder einfach, ja, sich das sozusagen, ja, merken, dass das dann einfach so ist. Es ist schon so, also es ist alles okay mit meinem Knie. Es ist auch seit der Verletzung gar nichts mehr passiert. Jetzt letztes Jahr, im letzten Spiel von der Saison, bin ich einmal wieder so weggeknickt, aber das war das andere Knie. Und man denkt dann schon immer so, okay, boah, also es war nicht der gleiche Schmerz, aber es ist das Knie und wenn es das Knie ist, dann macht einem das schon so ein bisschen zu schaffen oder man denkt nach, okay, was könnte das sein? Oder dann halt einfach so kleine Schmerzen, ne, die dann einem wirklich im Kopf ein bisschen was zu tun geben, sage ich mal. Und dann zerdenkt man ja auch alle jeglichen Situationen, oh Gott, was wie, wäre wie, wenn das und das geschieht. Und ja, es ist schwierig, aber ich glaube trotzdem, dass man einfach mit dem Gedanken leben muss, es ist alles gut, du kannst Fußball spielen, du spürst im Spiel nichts. Und wenn man mit dem Kopf, glaube ich, weg ist von dem Knie, dann denkt man auch gar nicht dran, dann spürt man auch nichts.
Und was passiert, wenn du mal auf die Uhr guckst und nach 7 Minuten tut es immer noch weh?
Also das mit den 7 Minuten war eher so eine kleine, sag ich mal, weil ich denke, es sind immer 7 Minuten. Es ist irgendwann weg. Also wenn es mal länger, wenn es mal nicht, dann ich weiß, es ist weg, weil es halt, wie gesagt, öfter passiert. Aber ja, bei ungewohnten Schmerzen bin ich dann auch so, okay, ist ungewohnt, aber wird nicht sein, weil ich weiß ja, ich habe nichts irgendwie getan, was dazu kommen hätte können, dass jetzt mein Knie wieder kaputt ist, so.
Also mir ist damals aufgefallen nach meiner Verletzung, dass das Vertrauen und das Körperbewusstsein, was man nach so einer Verletzung hat, einfach ja viel, viel größer ist. Und man hört plötzlich auf Dinge, die man vorher mit Sicherheit auch schon mal hatte, ein Ziepen hier, ein Zwicken da. Man fragt sich aber sofort, oha, ist das jetzt was Ernstes oder nicht? Ne? Und vergleicht das immer mit dem, was man schon kennt und was man ja auch schon hatte. Und da ist es, finde ich, halt immer super wichtig, dass man eben genau in diese Diskussion mit sich selbst geht so und sagt, hey, ja, es hat jetzt gerade vielleicht gezwickt, aber erstens, wir trainieren. Zweitens, der Körper ist ja auch einfach keine Maschine, sondern ein Organ und das muss ja alles irgendwie auch mal zurechtfinden. Es kann auch sein, dass man aufsteht morgens und da zwickt es plötzlich, weil man älter geworden ist, ne? Also das ist halt einfach, da bist du zum Glück noch nicht, aber das kommt halt mit der Zeit und da muss man sich dran gewöhnen und gerade als Sportlerin, ich glaube, egal in welchem Sport, da hat man ja auch irgendwelche Spuren und Zeichen, die mit der Zeit einfach dann den Körper dann da irgendwie prägen. Und da muss man eben noch selbstbewusster sein und sich selbst sagen, so, hey, es ist alles gut, ne? Wir haben genug Ärzte da, die sich das angucken können, wenn ich wirklich Angst habe oder so. Und einfach diese Sicherheit sich selber geben, ne? Ich hatte tatsächlich noch eine Frage, einfach nur, weil es mir zufällig einfiel. Was war das Gefühl, was du hattest, als du das erste Mal 100% gegeben hast, wieder und dann dieses Vertrauen dann auch überraschenderweise vielleicht in deinem Körper dann wieder gespürt hast.
Ich glaube, das war einfach so eine richtige Euphorie, weil man wusste, man kann jetzt wieder 100% Gas geben, man kann diese Intensität, die einen auszeichnet, einfach wieder voll auf den Platz bringen. Und ich glaube, man hat dann einfach, also man sprühte vor dieser Energie. Also man sagte mir sogar manchmal, ja, also komm runter, so, ne? Und also man selbst war ja so, boah, geil, wieder auf dem Platz, vollen Einsatz zeigen, präsent sein. Und das war einfach, also es war so ein tolles Gefühl, wenn man einfach wieder frei Fußball spielen konnte.
Pure Freude, ne?
Ja.
Ich fand das auch gerade so interessant, was ihr beide nochmal ausgeführt habt, weil genau, Chris, du hattest ja auch mal eine Verletzung und eben, was du gerade erzählt hast, Pauli, wie das bei dir war. Und psychologisch betrachtet ist es ja so, dass ich immer auch versuche, mit euch dann so zu arbeiten und euch zu sagen, was ihr macht. Und das hat Chris auch gerade schon angedeutet mit, irgendwann tut dann ständig was weh und so. Was ihr macht, ist ein harter Sport. Also das ist ja nicht eine Bastelrunde, sondern ihr habt ja wirklich da was, was ihr körperlich extrem leistet, jede Woche und schon lange auch. Ne? Also seit ihr unter Umständen 4 Jahre alt seid.
Ja.
Ne? Jetzt natürlich nicht die ganze Zeit in der Intensität, aber darauf aufbauend. Und ich versuche euch schon immer zu sagen, lasst uns das mal einordnen, ne? Weil diese Verletzung fühlt sich erstmal an wie das Ende der Welt und das ist sie auch erstmal emotional, weil da so viele Ängste sind, weil es den Beweis nicht gibt, ob es nicht wie, also ob es nicht doch nicht das Ende der Welt ist. In dem Moment scheint ja erstmal alles so dafür zu sprechen. Und das ist, ihr habt ja auch Liebeskummer. Also euer Umfeld wird euch in der Sekunde ja auch weggenommen. Und ihr habt diese Liebe, von der du auch direkt schon gesprochen hast, die ihr für den Fußball oder für Football, also für diese Sportart empfindet und definitiv empfindet, sonst würdet ihr es auf diesem Niveau nicht machen. Wird euch weggenommen. Also da hat man ja Kummer. Und ihr wisst dann auch zum Beispiel bei so einer Verletzung, wie du die hattest, ja scheiße, für ein Jahr. Wie soll ich das eigentlich durchstehen, wenn ich das eigentlich jeden Tag mache oder jeden zweiten Tag, ne? Weil ihr so verliebt seid. Und da auch zu sagen, wenn man auf dem, wenn man diesen Weg einschlägt, der sehr professionell ist, also wo wir wirklich von gar nicht mehr Freizeitbereich sprechen können, sondern von einem vollen Commitment, das seht ihr auch an der Zeit, die das einnimmt, dann gehört es in diesen körperlichen Sportarten ein Stück weit auch dazu, dass auch wenn das schmerzhaft ist, doch auch normal ist, mal verletzt zu sein. Das heißt nicht, dass ihr nicht dafür geeignet seid. Das heißt nicht, dass ihr zu schwach wärt. Das heißt nicht, dass euer Körper nicht dafür gemacht ist, sondern das ist einfach auch ein Stück weit normal, dass man sich eben auch verletzt. Dass es zu dieser Historie dazugehört. Und da sage ich auch gerade zu jüngeren Spielerinnen, weil ihr schaut ja auch auf zu den Frauen in der ersten Liga. Schaut euch das mal an, wer da eigentlich sitzt und im Kader steht und überlegt mal, was die für Verletzungen hatten. Da gibt es kaum eine, die nie irgendwas hatte.
Ja.
Also, weil es, ne, du entscheidest dich für Fußball und du kannst eigentlich, also wenn man es mal ganz krass sagt, damit rechne, dass du einmal in deinem Leben auf dem OP-Tisch landen wirst. Und das muss man sich mal überlegen, was das eigentlich für eine mutige Entscheidung ist, sich für diesen Sport zu entscheiden, in dem Wissen, dass ich mich vermutlich an irgendeiner Stelle mal verletzen werde. Einfach weil es so hart ist. Das bedeutet, ihr seid mutige Frauen. Und sich dann wiederum seiner Psyche zu stellen, die in dem Moment ja meldet, ich leide, weil ich habe Liebeskummer und ich habe Angst, ich habe solche Angst, dass es nichts mehr wird, weil es mir, also weil es euch ja so viel bedeutet, ne? Das ist wie in einer Partnerschaft. Ich habe jetzt Streit irgendwie mit meinem Partner, meiner Partnerin. Da denkt man ja, also je nachdem, wie sicher man gebunden ist, aber da gibt es ja Momente, wo sich dann jeder unsicher fühlt und denkt, so, was ist, wenn ich das jetzt verliere? Und der Fußball und auch der Football, also euer Sport, ist eine Liebesbeziehung. Und in dem Moment, wo Krise ist, wie in jeder Beziehung, hast du Sorge, du verlierst das. Einfach weil es so, weil es direkt in dein Herz geht. Und das heißt nicht, dass ihr schwach wärt oder mental nicht stark genug oder so, sondern das finde ich auch, das muss man sich vor Augen führen, sondern das heißt, dass ihr verliebt seid und dass es ganz natürlich ist, dass es diese Gedanken gibt. Also, das ist ganz klar. Also ich würde mir Sorgen machen, wenn angenommen, wir hätten uns jetzt getroffen und das war, wäre jetzt gerade die Verletzung gewesen damals, wenn wir zurückspielen, wir hätten uns damals kennengelernt und du hättest mir das erzählt. Und dann hätte ich gesagt, ey, ich würde mir Sorgen machen, wenn du mir jetzt sagst, es macht dir nichts aus. Und wird schon. Dann würde ich mir wirklich Sorgen machen, weil das würde bedeuten, dass mit deinen Emotionen und wie du die verarbeitest und wie du auch, was für eine Beziehung du auch zum Sport hast, dann würde was nicht stimmen. Dann wäre irgendwas komisch. Also dann würde ich anfangen abzuchecken, verdrängt sie jetzt? Das wäre ganz schlecht, ne? Dann müsste man daran arbeiten, weil Verdrängung ist immer eine schlechte Idee. Ich würde überlegen, will sie das überhaupt? Also ich würde auch abchecken, will sie das überhaupt oder macht sie das nur, um ihre Eltern stolz zu machen oder einfach, weil das mal irgendwann jemand entschieden hat oder sie entschieden hat und da vielleicht auch so eine Struktur ist von, wenn du was anfängst, musst du es auch bis zum Ende durchziehen. Das sind dann so Dinge, die ich dann anfange abzuchecken, weil dass ihr Angst habt, dass ihr leidet, ist normal, sprich gesund. Das bedeutet, dass ihr auch daran arbeitet, es zu verarbeiten. Aber wir müssen es eben durchmachen. Es geht halt nicht an uns vorbei. Das ist in dem Moment anstrengender, aber gesünder. Unser Gehirn ist ja gerade, wenn Verluste drohen, Verlust von einer großen Liebe wie Fußball, und der ist in dem Moment, ist es ja irgendwie, ist es ja bedroht, ne? Dann unser Gehirn checkt dann so ab auf, okay, ich will mich beschützen vor Schmerz. Das heißt, ich fange an zu durchdenken, was wäre denn, wenn ich das verliere? Und das ist dann das, wo man im Kopf dann auch schnell in eine Krise gerät und sagt, oh, wie soll ich damit mit diesen Ängsten umgehen? Weil ich ja diese Beweise, dass es klappt, mir erstmal nicht geben kann, nicht liefern kann. Und da hast du was ganz Schlaues gemacht. Du hast nämlich gemerkt, der Fußball ist nicht nur Spielen auf dem Platz, sondern der ist Teil eines Teams zu sein und für dieses Team auch da zu sein.
Ja.
Und so langsam wieder in diesen Kontakt mit dem Spiel wieder reinzuwachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, neben diesem Punkt, gewisse Dinge durch eine Verletzung zu verlieren, glaube ich auch, dass man durch eine Verletzung extrem viel gewinnen kann, für sich selbst als auch natürlich körperlich. Ich glaube halt, dass, also man sagt ja immer so schön, alles passiert aus einem Grund oder alles hat seinen Grund, aber zum Beispiel jetzt in meinem Fall. Es hätte eigentlich, was heißt nicht besser kommen können, aber diese Verletzung war eigentlich, also wenn man sich jetzt denkt, ohne diese Verletzung würde ich nicht jetzt hier stehen, wo ich jetzt bin. Ich würde, wäre nicht die Jugendspielerin des Jahres geworden. Ich hätte nicht so tolle Fußballmomente gesammelt und alles. Und ich glaube, dass man in so einer schwierigen Zeit extrem viel mental gewinnt, weil man viel mental stärker wird. Also man ist da, man lernt so viel, man lernt für sich so viel. Also es ist ganz, ganz krass. Man lernt mit schwierigen Situationen umzugehen. Man lernt auch mal wirklich, ja, sozusagen schwierige Sachen irgendwie zu schaffen. Also das ist ja auch so eine extreme Hürde, der man dann sozusagen ausgesetzt ist.
Ja,
Und
dass du merkst, dass du das schaffen kannst, das wusstest du
ja,
ja vorher gar nicht,
genau.
ne?
Und ich glaube halt, dass man körperlich auch extrem nur viele Vorteile sammelt. Also wie stark ich aus der Verletzung rausgekommen bin, also so stark war ich, sage ich mal, noch nie. Also es ist halt wirklich, man denkt so, boah, wird man jemals wieder so spielen können, wie man war, aber man kommt wirklich stärker zurück. Also es ist ja auch dieses typische, ne, Comeback stronger, aber es ist halt auch wirklich so. Und das ist halt echt gut gewesen, so für mich auch, das irgendwie da mal bestätigt bekommen zu haben.
So entsteht ja auch Resilienz. Du kannst ja jetzt sagen, dass du das alles gemacht hast und du bist einfach resilienter geworden. Das kann dir keiner mehr nehmen und egal, was in der Zukunft jetzt kommt, ne, ob jetzt, wer weiß, was bei dem Testspiel jetzt letztens in Köln war oder wer dich da gesehen hat, irgendwann wirst du zurückgucken, wie du es ja jetzt auch tust, ne, und sagen, hey, das war das Beste in meinem ganzen Leben, was mir hätte fußballerisch passieren können, aber
Ja.
vielleicht auch neben dem Feld, ne?
Sehe ich genauso.
Resilienz setzt sich ja zusammen aus Ressourcen, an Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich die überstehe und schaffe. Selbst, ich sag mal, in dem Spiel, und du musst damit klarkommen, dass ihr im Rückstand seid und es ist wichtig für euch das Spiel und ihr wollt das gewinnen, greifst du ganz unbewusst auf diese Ressourcen, die, was du da gelernt hast, auch zurück. Das setzt auch viel im Verhältnis. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Doku über den Alexander Gerst, den Astronauten, gesehen. Der hat irgendwie so eine Polarexpedition gemacht. Also die haben dann quasi gesagt, hier irgendwie buddel mal ein Loch ins Eis. Und dann hast du auch gesehen, der ist so darauf trainiert, das umzusetzen, was die ihm gesagt haben. Der hat das direkt gemacht. Das fand ich schon mal interessant, weil ich hätte gefragt, wofür? Also was für ein Zweck? Erklär mir das bitte, bevor ich jetzt hier diese Anstrengung hätte. Ich meine, gibt es einen einfacheren Weg, ne? Und dann ist es irgendwie so gewesen bei den Dreharbeiten, dass dann richtig was schiefgegangen ist. Also die sind dann auch kurz in Gefahr geraten in diesem Eis. Dann, und das haben die dann auch so gezeigt, wie ruhig der geblieben ist. Dieses ganze Filmteam, das da ja auch war, durch diese Situation mit einer Ruhe navigiert hat, die auch gleichzeitig das Schadensrisiko gesenkt hat. Dann wurde er im Nachgang nochmal so eingeblendet, wie er das so bewertet. Und der hat dann auch gesagt, und ich habe gedacht, ja, logisch, was ist denn seine Referenzerfahrung? Die Referenzerfahrung von dem Mann ist, dass er oben im Weltraum ist und da ist eine Scheibe geplatzt. Und das hat er retten müssen damals. Also die haben ja schon überlegt, ob sie das Ding evakuieren, und weil super gefährlich, ne? Wenn deine Referenzerfahrung ist, du bist im Weltraum und da ist eine Scheibe geplatzt und da hat keiner mit gerechnet, weil alle haben auf die Technik vertraut, und jetzt musst du gucken, mit welchen Ressourcen da oben du dieses Ding reparierst. Und geht das überhaupt? Und es geht hier ja wirklich um das nackte Überleben. Und du bist auch so weit weg, dass dir eigentlich, also die Leute können dir ja nicht physisch helfen. Dann juckt dich Eis und was da irgendwie plötzlich sich für Drama entwickelt, ja viel weniger, weil du hast als Referenzerfahrung, ich habe es überlebt und gelöst, dass im All eine Scheibe platzt, so also ein Riss bekommt, was saugefährlich ist. Und so ist es auch, wenn ihr auf dem Platz dann seid nach so einer Verletzung, die ihr übrigens erstaunlicherweise, wie ich immer finde, auch häufig im Jugendalter habt, einfach auch wegen Wachstumsprozessen, denke ich. Weil man, ich frage auch manchmal, wo kommt das her? Und ich denke, ja, euer Körper ist ja im, der ist ja in Bewegung, der ist ja, der wächst. Und dann ergeben sich, denke ich, auch mal strukturelle Schwachstellen. Aber so, ihr seid jetzt so wie du bist im Frauenbereich angekommen, du blickst darauf zurück und du weißt, dass du das schon überstanden hast. Und das war keine Kleinigkeit. Das war eine Riesengefahr in dem Moment für deinen Fußball, für deinen Körper. Du hast eben gesagt, also ich kann mir gerade, wo ich verletzt bin, gar nicht vorstellen, wie sich's anfühlt, wieder normal zu laufen. Und alle, die schon mal irgendwas am Körper hatten, können zu diesem Gefühl absolut relaten. Die wissen genau, wie sich das anfühlt, dass du so denkst, eben habe ich noch ganz normal funktioniert, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und jetzt, wo es anders ist, frage ich mich, wie soll ich eigentlich wieder normal diese körperliche, also laufen, diese Funktion ausüben? Weil der Körper halt auch Zeit braucht, um zu heilen. Aber du hast das im Hinterkopf und denkst, das habe ich ja geschafft. Dann haut mich natürlich ein Gegentor, das super blöd fällt in dem Spiel, wo ich eine Medaille gewinnen will, oder wo es um Aufstieg geht, wo es ja um alles irgendwie geht, weil das Invest ist eine ganze Saison möglicherweise und das ganze Herz, haut einen ja viel weniger um, weil man weiß, auch das kann man schaffen. Man hat schon viel größeren Mist weggeschafft. Und
Ja.
das ist halt Resilienz. Ne? So lernen wir uns selbst auch mehr zu vertrauen, indem wir die Hürden des Lebens nehmen, indem wir die Wellen reiten, die uns das Leben schenkt. Aber das heißt nicht, dass wir grinsend auf dem Surfbrett stehen und super geil die Wellen reiten, sondern das heißt, wir reiten sie, indem wir dazwischen auch rumgewirbelt werden, untergehen, heulend auf dem Surfbrett sitzen und denken, es ist alles scheiße und ich höre jetzt auf. Das ist auch die Welle reiten. Es geht ja darum, diese Emotionen auch wahrzunehmen und sich das auch zu gestatten und nicht zu sagen, ne, alles stark. Die Welle zu reiten bedeutet, ich sitze da auch und heule eine Runde oder lass mich durchwirbeln und gehe unter und es tut weh, aber ich probiere es halt nochmal und irgendwann surfe ich sie und das braucht ganz, ganz viel innere Kraft. Aber dann weiß ich, dass ich das kann. Und
Ja, das stimmt.
das finde ich sehr beeindruckend.
Dankeschön.
Außerdem ist ja auch beeindruckend, dass du neben dem Fußball eben diesen dualen Karriereweg gehen musst. Da hast du uns ja im Vorgespräch erzählt, du hast dein Abitur gemacht und es
Genau.
stand für dich jetzt die große Entscheidung an, was du als nächstes machst. Hast du Lust, uns mal so ein bisschen zu erzählen, was da so deine bisherigen Entscheidungen gewesen sind?
Ja, also ich mache jetzt nach dem Abi, mache ich ein freiwilliges soziales Jahr, aber in Teilzeit, also 20 Stunden die Woche hier bei mir im Sportverein. Also das heißt, ich mache so ein bisschen Büroarbeit, betreue Kinderkurse, auch total süß, weil für mich stand halt auf sozusagen primär an erster Stelle, dass ich mit Menschen arbeiten möchte, weil ich das halt total cool finde und bringt das total viel Spaß. Und genau, dann habe ich meine Kinderkurse, ich gebe Fußballtraining für kleine Kinder, also halt genau das, was ich auch machen wollte. Und genau, bringt das Arbeiten halt auch Spaß. Ja, das habe ich halt 20 Stunden die Woche. Ist auch total flexibel. Das war auch echt wichtig oder wirklich total lieb, dass die mir auch so entgegengekommen sind, weil die wussten, ich habe neben, sozusagen neben der Schule, die ich jetzt abgeschlossen habe, auch noch, ja, Fußball. Also das ist ja auch ein großer Teil. Fußball ist ja für mich Leistungssport und deswegen findet das ja auch fast jeden Tag statt. Und deswegen war das wirklich super, super, also bin ich denen super dankbar, dass die mir da so entgegenkamen, so flexibel waren und auch so offen mir gegenüber waren, dieses FSJ halt dann in Teilzeit zu machen. Genau, dann habe ich nebenbei noch einen Minijob, zweimal die Woche, also 10 Stunden, und ja, so füllt sich dann meine Woche. Und genau, Fußball, Job.
Also auf drei Hochzeiten, ne?
Ja, genau, sozusagen.
Das kennst du ja auch, Chris, diese Doppelbelastung.
Oh ja, sogar eine Dreifach- und Vierfachbelastung ist immer schwierig, muss man halt ganz klare Grenzen setzen für sich selbst und einfach mal zur Ruhe kommen und sich wirklich vor Augen führen, was ist wichtig, was will ich für ein Outcome haben, was kann ich wirklich
effektiv reinstecken, ohne dass ich mich selbst verliere oder merke, dass ich in Richtung Burnout gehe. Haben Sportlerinnen auch sehr viel sogar. Und ich glaube, jetzt auch aus unserem letzten Gespräch gehört zu haben, dass es bei dir sehr ausgewogen ist, weil dir aber auch die Sachen sehr viel Spaß machen, die du machst, ne?
Was gut beseelt. Ja.
Das würde ich halt auch generell jedem auch immer empfehlen, ne? Bei mir ist das auch so. Ich habe jetzt auch neben dem Job, den ich habe, 40 Stunden die Woche, da habe ich jetzt einfach da gekürzt, weil ich gemerkt habe, dass das viel zu viel ist. Ne? Habe ich jetzt ja auch noch meine Sportlerinnenkarriere plus noch das Coaching dazu. Plus wir haben jetzt natürlich unser freizeitgestalterisches Verpflichtungshobby, Podcast, der aber unglaublich viel Spaß macht, aber sehr viel Zeit auch natürlich in
Ja.
Anspruch nimmt. Wo dann vielleicht auch, was wir hier manchmal sagen, ne, so freundschaftlich zwischen Mai und mir einfach so ein bisschen nach hinten überkippt. Und da sage ich immer, hey, okay, wir müssen jetzt arbeiten, zum Beispiel zu Mai oder auch zu anderen Freunden. Ich kann gerade nicht, weil ich muss jetzt die drei Sachen abhaken. Aber dann verabreden wir uns und dann gibt es nur Us-Time. Und das ist richtig wichtig, ne? Oder auch nur Me-Time oder auch nur Partner-Time oder keine Ahnung was. Fußball oder auch Sport, ne, generell, das sind Sachen, die einem halt so viel Spaß machen. Und da muss man halt auch echt gucken, dass man sich das richtig gut einteilt. Und es ist auch wirklich okay und gesund, Nein zu sagen. Und jeder, der das nicht versteht, dem kann man das erklären. Es gibt immer Leute, die das nicht verstehen wollen. Dann braucht man auch gar nicht erst anfangen, das zu erklären. Aber dann ist das auch vielleicht nicht der Umgang oder das Umfeld, in dem man sich gerade befinden will, wenn man eine Wahl hat. Deswegen, ich finde das immer ganz groß, wenn man so viel macht. Also ich finde das immer krass, weil das ja so selbstverständlich ist. Gerade im Frauenbereich, ich meine im Fußball, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist ja auch kein Geheimnis, dass die Damen, egal auf welcher Ranghöhe sie da spielen, einfach auch wenig bis gar nicht monetär entlohnt werden, was bei den Herren einfach anders aussieht. Bei uns im Football ist es genauso, wir bekommen auch gar kein Geld. Nur, dass es hier so ist, dass man auch erst ab einer sehr, sehr hohen Liga Geld bekommt bei den Herren. Ich glaube, das ist auch nochmal sportabhängiger. Aber da muss man halt auch einfach wirklich mit diesem Bewusstsein reingehen, zum Beispiel jetzt auch als Trainer, dass die Spielerin halt auch vielleicht noch drei andere Sachen hat und dann vielleicht mal die Leistung auf dem Feld nicht so gut ist. Das ist halt super wichtig. Genau, und das hast ja eingangs auch gesagt, dass deine Trainerin ja auch dich da so unterstützt hat und gesagt hat, hey, du bist wichtig hier am Spielfeldrand, auch mental und für die Spielerinnen. Und genau so eine Haltung haben leider nicht so viele Trainer, meiner Erfahrung nach. Das spricht aber doppelt und dreifach dafür, dass du die richtige Wahl getroffen hast. Ne? Und dass du halt da, wo du warst, in dem Moment auch einfach an der richtigen Stelle warst. Und dass sie das auch gesehen hat.
Ja, das ist auch interessant, weil wenn ihr diese dualen Karriereentscheidungen treffen müsst, wie zum Beispiel eine Arbeit oder ein Studium, dann geht das ja manchmal auch mit einer Ortswahl einher. Und dann gleichzeitig, du musst ja so ein Alles-Fit finden. Du musst ja was finden, was zum Fußball passt, aber du musst auch, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich will, weiß ich nicht, Medizin studieren, ne? Und dann ist es natürlich ein Präsenzstudium mit Anwesenheitszeiten und an einem Ort. Dann musst du ja auch, wenn du weiter Fußball spielen willst, halt einen Verein finden, der an dem Ort auch ist, deine Klasse spielt, dass du dich weiterentwickeln kannst und gleichzeitig der auch zu dir passt, weil du hast ja auch gesagt, Team ist Familie und das Umfeld ist wichtig und Chris hat das auch gerade bei den TrainerInnen betont. Dass man, gerade wenn ihr einen Teamwechsel habt, zu so sagen, ey, hoffentlich gefällt es mir da. Und das ist den allermeisten ja auch sehr wichtig. Und das auch unter einen Hut zu bekommen, das ist auch nochmal so eine Herausforderung. Und ich sag mal, ein Stressfaktor, den haben wir im Männerbereich nicht. Die wechseln halt. Natürlich wollen die auch, dass ihr Team passt, aber die müssen nicht noch gucken, ob auch die Uni zum Beispiel passt oder ob da auch ein Arbeitgeber ist, ne?
Das stimmt, ja.
Wie gehst du mit so einer Belastung um? Also wie gehst du damit um, dass du jetzt 20 Stunden im FSJ arbeitest, dann noch 10 Stunden in deinem Nebenjob und jeden Abend auf dem Platz stehst?
Also es ist schon oft stressig, gerade so jetzt auch letztes Jahr, Ende letzten Jahres war es sehr stressig, weil ich da halt auch diese ganzen, also das FSJ ist halt mit Seminartagen verbunden, die man halt ja erfüllen muss sozusagen und da muss man ja auch Präsenz zeigen und die haben halt, also es gibt, ich weiß nicht, wie viele Seminartage das jetzt waren, aber es war nochmal eine Woche, wo ich nicht da war und das ist halt für jemanden, der im Leistungsbereich Fußball spielt, nicht ganz so einfach, wenn man einfach mal eine Woche nicht da ist, nicht beim Training ist. Das wirkt sich dann ja auch dementsprechend aufs Wochenende und auf die, ja, Spieltagskaderbesetzung aus. Das war schon nicht ganz ohne und
Genau, du musst eine Entscheidung treffen. Ne? In dem Moment triffst du eine Entscheidung fürs FSJ und das bedeutet gleichzeitig gegen den Fußball.
genau, weil es ja in dem Fall ist ja das FSJ mein Job. Also ich muss ja diese Pflicht erfüllen, auch wenn ich lieber zum Training möchte. So ist ja einfach so. Und das war schon schwierig, weil das halt auch viel Zeitpensum war. Ne? Also man war ständig unterwegs. Dann habe ich nebenbei noch meine C-Lizenz als Fußballtrainerin gemacht. Die war auch noch mit dem FSJ verbunden. Und
Toll.
das war auch echt total cool, hat auch total viel Spaß gemacht. Hat natürlich Zeit gekostet, aber kam natürlich dann Output raus. Also es war auch cool und für einen guten Zweck so, aber ja, zum Glück dieses Jahr jetzt sind keine Seminare mehr, deswegen kann ich davon Glück reden, dass ich da nicht so oft weg bin. Ja.
Also den Berg weggeschafft und dich der Herausforderung einmal gestellt und das dann auch
Ja.
so angenommen, dass es einfach ein bisschen eine unfaire Struktur ist, ne? Weil
Ja.
das FSJ nicht davon ausgeht, dass sie Leistungssportlerinnen
Genau.
haben.
Ja, darum habe ich mich auch unterhalten mit meinem Chef vom FSJ. Der findet das nämlich auch so, dass es halt schade ist, dass das nicht so ganz vereinbar ist. Ich mache das ja schon in Teilzeit und das ist auch super cool, dass ich das in Teilzeit machen darf. Aber es wäre halt noch eine Stufe, ja, entspannter oder entgegenkommender, wenn ich halt wirklich, wenn mir diese Fußballzeit, die ich eigentlich auszufüllen habe, wenn mir die gegeben wird. Aber ja, das war dann halt ein bisschen schwieriger und jetzt letzten Endes ist es so, wie es war und ja, jetzt habe ich zum Glück erstmal keine Seminare mehr.
Ja, das ist übrigens, was du gerade als psychologische Haltung beschreibst. Das nennt man radikale Akzeptanz. Und radikale Akzeptanz heißt, du nickst gerade so, du nickst gerade so schön.
Ja, weil ich das eigentlich genau, also ich kenne das nicht so, wie du es gesagt hast, aber es passt genau dazu, wie du mir das gerade erklärst, weil ich das wirklich, ich muss es einfach so hinnehmen, auch wenn ich keine Lust darauf habe. Und das, also das hat gerade so gepasst irgendwie zu meinem Gedankengang.
Schön, ja, schön, dass du das sagst. Ich konnte auch die Reaktion direkt sehen an deinem Körper. Das ist mal so,
Ja.
finde ich, das war liebig. Genau, radikale Akzeptanz heißt nicht, dass ich dazu komme, es gut zu finden. Das denken nämlich manche, das Akzeptieren bedeutet, ich muss irgendwie dazu kommen, zu sagen, finde ich super. Nein, Akzeptanz, radikale Akzeptanz heißt, ich akzeptiere, wie die Welt ist, mit allen Emotionen, die dazugehören, nämlich auch, dass ich es ungerecht finde.
Ja.
Also, dass es belastend ist, dass es Konsequenzen hat, wo ich keine spüren möchte, wie im Fußball. Also ich akzeptiere, wie die Welt ist. Das ist schwer. Also das ist vor allem dann schwer, wenn es um was geht, wo unser Herz dran hängt und wir emotional hoch investiert sind, weil radikale Akzeptanz ein Stück weit auch bedeutet, ja, schwierige Emotionen zuzulassen und ein Stück zurückzutreten und sich zu sagen, okay, ich nehme hin, dass die Welt so ist. Und das ist gerade, wenn wir zum Beispiel dazu neigen, vielleicht ein bisschen rebellisch zu sein oder auch Dinge durch Aktionismus regeln zu wollen, wenn wir eher keine passiven Persönlichkeiten sind, kein passives Nervensystem haben, dann ist das schwer, weil man sich so denkt, es muss ja irgendwie doch eine, es muss doch was geben, was ich machen kann. Und da muss man den inneren Gedanken zulassen, dass es das manchmal nicht gibt. Und dass die Lösung ist, es hinzunehmen, es zu akzeptieren, wie es ist. Und dadurch entsteht aber dann irgendwie innerlich wieder so ein Fluss, dass es so durchfließen kann. Das ist sehr stark, weil das nämlich auch bedeutet, zum Beispiel in einem anderen Kontext mit Niederlagen umgehen zu können. Weil es gibt ja schon Situationen im Sport, wo wir sagen, das habe ich mir ganz anders ausgemalt. Da habe ich in uns als Team so ein Vertrauen gehabt, ich dachte, wir gewinnen das jetzt. Und irgendwie, dass jetzt die Geschichte sich ganz anders schreibt, das fühlt sich falsch und komisch an. Und diese radikale Akzeptanz, die du hier in der Situation gelernt hast, ist was, was wir dann im Sport wieder als Ressource nutzen können, um tatsächlich mit Niederlagen umzugehen oder mit Rückschlägen. Oder jetzt vielleicht träumen wir auch davon, wir spielen in einem Testspiel oder in einem, weil wir aufgestiegen sind, das erste Mal gegen einen Verein, der ist mein Herzensfeind. Die meisten Fußballerinnen haben so einen Herzensfeind. Und dann wollen die natürlich im Spieltagskader stehen bei dem Spiel, wenn dieser Verein jetzt anrückt. Weil sie auch gesehen werden wollen, weil sie mit dem in Kontakt kommen wollen. Und dann auf der Bank zu sitzen, ist hart. Und da habe ich, wenn ich dann diese Ressource von radikaler Akzeptanz geschult habe, dann kann ich da auch anders sitzen. Weil das bedeutet auch, das Leben so zuzulassen, wie es passiert, in dem Vertrauen darauf, dass es sich auch wieder für mich entwickeln wird. Dass es also wieder auch eine Wendung nehmen wird. Dass es Dinge gibt, die ich beeinflussen kann und es gibt Dinge, die kann ich nicht beeinflussen. Und das ist bitter, vor allem dann, wenn uns was daran liegt. Aber es ist eben eine emotional reife, wichtige psychologische Fähigkeit, die schwer ist zu meistern. die aber toll ist, wenn man merkt, dass man sie angeht. Und ich finde das sehr beeindruckend, dass du das schon kannst mit 18.
Dankeschön.
Wie triffst du Entscheidungen? Also, du hattest ja jetzt die Entscheidung, nach dem Abi auch zu treffen. Was will ich nach dem Abitur machen? Jetzt bezogen auf meinen Karriereweg außerhalb der Fußballkarriere, einfach weil es ja notwendig ist. Und da muss ich so daran denken, dass ich da sehr viel auch mit Spielerinnen arbeite, genau an dem Punkt, weil da habt ihr nämlich häufig, und da würde mich mal interessieren, ob dir das auch so gegangen ist, den Gedanken und die Geschichte, dass ihr sagt, ey, ich habe ja schon was in meinem Leben gefunden, was ich voll liebe. Und wenn ich jetzt meine Energie in eine Karriere neben dem Platz investiere, dann muss das ja was sein, was mich auf ähnliche Weise berührt. Und ich hoffe, ich finde was, was mich auf ähnliche Weise berührt, weil das wirst du auch brauchen, wenn du halt in Rente, in Fußballrente gehst. Die wird ja nicht mit 60 kommen, die wird ja mit irgendwas zwischen 30 und 40 kommen. Also möge sie spät kommen, aber trotzdem wird sie ja nicht dein Fußball wird als Spielerin jetzt nicht dein ganzes Leben füllen können. Und wenn ich was finde, was mich in ähnlicher Weise berührt, schaffe ich mir halt ein Netz, das mich auffängt, wenn ich weiß, ihr werdet tief fallen, wenn ihr die Karriere beenden müsst. Also es ist ja auch eine Entscheidung, die mit Druck einhergeht, da sich auf die Suche zu begeben. Wie ist das bei dir?
Also für mich war es oder ist es immer schwer, neue Entscheidungen zu treffen, weil ich so ein Mensch bin. Ich mag eigentlich keine Veränderung oder ich bin so sehr, bin so ein Gewohnheitstier irgendwie, weil ich es nicht gerne mag, wenn sich Sachen verändern, die eigentlich ja einem so gewohnt waren, die einem so vertraut, familiär waren. Und dementsprechend war halt auch die Wahl jetzt für mich mit dem FSJ eigentlich perfekt, weil ich wusste, ich bin damit in Hamburg, ich mache damit was, was mir Spaß bringt. Ich habe neben dem FSJ auch noch Zeit für Dinge, die mich auch erfüllen. Trotzdem muss ich mich natürlich damit befassen, was ich nach dem FSJ machen will. Und das rückt jetzt ja auch immer näher. Also mein FSJ endet jetzt Ende August. Und dann brauche ich halt auch was, was ich halt danach mache. Und ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich eigentlich, wie gesagt, es ist ja was komplett Neues, ne? Ich habe ja nichts anderes erlebt, als dass ich jetzt zur Schule gegangen bin. Und jetzt geht, sage ich mal, das Leben als Erwachsene so wirklich los und man befasst sich mit Dingen, mit denen man sich vorher gar nicht so beschäftigt hat. Und das ist eigentlich für mich das Schwierige, sich da irgendwie ja in bestimmte Bereiche erstmal mit den Bereichen zu beschäftigen, die in Frage kommen können und was das für Konsequenzen positiv als auch negativ haben kann. Das finde ich ganz schön schwierig und wie das halt alles mit seinem Leben, was man sonst noch so hat, zu vereinen ist. Also das Privatleben hier zu Hause, der Fußball und ja, das ist schon kompliziert.
Ja, das hast du toll beschrieben, weil du nämlich auch sagst, es muss ja was sein, was mein Herz in ähnlicher Weise berührt, gleichzeitig eine Vereinbarkeit aufweist. Und wenn wir, du hast es auch so schön gesagt, im Grunde ich kannte ja nur zur Schule gehen, das ist ja wie ein sicherer Kokon, das ist ja auch Kindheit, das ist ja auch Jugend, das ist ja auch so beschützt werden, das ist kostbar, ne? Und dann ist es ja total aufregend, schön und beängstigend gleichzeitig, dass man merkt, das endet jetzt langsam. Das ist ja auch altersangemessen, ne, der psychologischen Entwicklung auch wichtig, diese Schritte zu gehen. Aber die sind, also die können einem Gänsehaut machen, ja, wo man so denkt, ne, boah, ich muss jetzt mein Leben gestalten. Also ich muss dafür sorgen, dass das hier gut wird und mir Spaß macht. Und das ist ja eine Riesenverantwortung an Entscheidungen, die man da treffen muss. Und wenn man dann außerdem auch noch ein Persönlichkeitstyp ist wie du, der Veränderung nicht so gerne mag, also es ist ein stetiger Typ, dann ist das noch mal schwieriger. Also je nachdem auch, was wir für Persönlichkeitstypen sind, können wir mit Veränderungen mehr oder weniger gut umgehen. Und das ist auch total wichtig, zum Beispiel zu sagen, hey, ich kenne mich, ich weiß, das ist für mich hier eher schwieriger, weil das nämlich auch bedeutet, dass du, Chris hat vorhin mal Me-Time gesagt, also dass du mehr so Pflegezeiten einplanen kannst, zu sagen, das ist für mich, auch wenn das mit Freude verbunden ist, gleichzeitig eine große Herausforderung. Und da weiß ich schon mal, dass, also in der Psychologie sagt man, eine Krise, die man bewältigen muss, positiv, um sich positiv weiterzuentwickeln, worauf du angewiesen bist, weil du willst auf dem Platz extreme Leistung bringen. Wenn du also in der Krise stecken bleibst, hast du das Problem, dass du auf dem Platz das spüren wirst, weil sich das bedingt. Und da hat Chris ja eben gesagt, das ist halt so wichtig, dass man das weiß und ein bisschen plant und Me-Time einplanen, das ist so toll, dass man sich selbst halt kennt und sagt, so bin ich. Schon verstanden, wie ich durch die Welt laufe und was ich möglicherweise halt brauchen werde. Und gleichzeitig was zu finden, was, also ich sage jetzt mal vielleicht einen Studiengang oder eine Ausbildung, Studiengang ist immer ein bisschen besser mit dem Sport vereinbar. Bei Ausbildung sage ich immer, ey, okay, wenn es euer Herz so total mitreißt, dann kriegt ihr auch das hin. Aber das muss euch wirklich richtig erfüllen. Das ist nämlich viel anstrengender als zu studieren. Neben dem Sport jetzt halt richtig zu arbeiten. Das ist nochmal mehr Belastung. Was ich euch da immer gerne mitgebe, ist auch zu sagen, wählt das, was am ehesten euren Neigungen entspricht. Weil du kannst, unabhängig davon, ob du Profifußballerin bist oder nicht, du kannst in der Sekunde, in dieser Lebensphase, in der du dich gerade befindest mit dieser Wahl, nur das wählen, was deinen Neigungen am ehesten entspricht, mit dem Kenntnisstand, den du jetzt in diesem Moment über dich hast. Und
Hast du mir
du.
schon mal gesagt, ne, nach Sprachnachricht, kann ich mich erinnern.
Ja, schön, siehst du, genau, ja. Weil wir uns unheimlich unter Druck setzen und uns die Gesellschaft unheimlich unter Druck setzt, dass wir jetzt sofort in den jungen Jahren die richtige Entscheidung treffen müssten. Also wieso, Chris würde jetzt sagen, do or die.
Total schrecklich. Schrecklich.
Aber das wird uns so als Bild erschaffen und dann glauben wir das manchmal, ne?
Ja. Und
Und
Ja,
in Wirklichkeit ist das nicht so.
ich bin nie eigentlich so eine Freundin von diesen Floskeln wie, ja, genieß die Zeit, solange du jung bist und ach, du weißt gar nicht, was du an der Schulzeit hattest, was man so kennt von der älteren Generation.
Hättet jetzt Chris Blick sehen müssen, das war sehr lustig, weil du hast auf so eine Art geguckt, es sprach mir aus dem Herzen.
Ja,
Ja.
vor allem, weil man ja auch selbst jetzt auch vielleicht in dem Alter ist, wo man sowas sagen kann, ne? Aber es ist de facto einfach so, es ist leider von der strukturellen Bedingung her nicht pro Mensch, dass man sich mit 18, 19, manchmal sogar schon mit 17 entscheiden muss, was mache ich für den Rest meines Lebens. Das ist eigentlich total banal. Und das Schlauste, was man machen kann, ist eben so ein FSJ, wie du das jetzt auch machst, um sich auch einfach mal nicht nur Zeit zu kaufen, sich zu entscheiden, sondern sich selbst erstmal außerhalb der schulischen Rahmen selber besser kennenzulernen. Du weißt jetzt schon, okay, du liebst deinen Sport, du findest das, was du beim FSJ machst, extrem geil. Und dann weißt du auch, was du privat noch so für tolle Sachen hast, die dich erfüllen. Und ich gebe halt immer jungen Menschen oder versuche denen immer mitzugeben, hey, die Zeit, die du hast, nutze sie. Und wenn du jetzt einen Tag hast, der total geil ist und das hatte jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit etwas Offensichtlichem zu tun, wie boah, ja, Fußball war super, das Spiel war geil, ich war Kapitänin und ich habe ein Tor geschossen und, und, weil das ist das Offensichtlichste. Aber es sind halt die kleinen und leisen Dinge, die dich erfüllen und erfreuen, die du ganz schnell aber auch wieder vergisst. Und ich gebe dann immer mit auf den Rat, auf den Weg und schreib es dir auf. Ne? Mach dir so ein kleines Zettelchen oder ein kleines Büchlein oder sowas. Und dann schreibst du das Datum auf, sagst ganz kurz so einen Satz, was ist passiert und warum hat es mich so erfüllt. Andersrum, wenn etwas Negatives passiert ist, auch das aufschreiben. Dann weiß ich nicht, jetzt hast du noch 7 Monate Zeit, ne, dann setzt du dir halt selbst so ein Checkpoint und dann gehst du nochmal mit dir selbst einfach ins Gespräch und in den Austausch und sagst, okay, was ist jetzt tatsächlich pro Kontra, was erfüllt mich nicht? Und dann hat man das nochmal vor Augen und es ist tatsächlich augenöffnend, weil es gibt so viele Dinge, die du nicht mehr auf dem Schirm hast, die vielleicht super geil waren, die dann aber in dem Moment, in dem du dich entscheiden musst, einfach also hinten überfallen, ne? Und das ist so mein Rat, was ich immer versuche halt mitzugeben. Und bisher hatte ich immer Glück, dass die Personen dann immer zu mir kamen und sagten, nee, Chris, danke, ich hätte das total vergessen und hätte vermutlich auch eine falsche Entscheidung
Ja,
getroffen.
ja. Ich habe das, ist ganz witzig, also ich habe das jetzt früher mal, oder was heißt früher, aber ich habe mir auch jetzt bezüglich Fußball immer so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich hatte so ein Heft und dann habe ich mir auch immer positive Sachen zwar nur aufgeschrieben. Das war es auch ganz schön, mal dann da drin so zu blättern, weil man wirklich, wie du auch schon sagtest, man hatte das gar nicht mehr so im Kopf, was da für ganz viele Situationen oder Momente waren, die so schön waren. Und es war echt, also es war schön zu lesen dann auch wieder.
Ja, das ist wie die klassische Pinterest-Hochzeitstafelwand, ne? Also, oder dieses, was ich mal werden will. Da hat man ganz viele Bilder drin und klebt das alles voll. Und irgendwann sagt man sich so, boah, das wollte ich früher mal werden, das wollte ich machen, das fand ich cool. Oder eben halt auch nicht. Und ich sage halt immer dazu, wie gesagt, die negativen Sachen würde ich einfach immer mit aufschreiben, weil auch die vergisst du irgendwann. Zwar nicht so schnell, aber man redet sich leider sehr schnell halt auch Dinge ein, ne? Und sagt, ja, ach, es wird schon werden und ich schaffe das schon, hat aber vergessen, wie tief dieser Schmerz oder dieser Druck da in dem Moment gerade gesessen hat. Das ist jetzt, ob im beruflichen oder auch im sportlichen oder privaten Kontext, kann man das ja immer anwenden. Ne? Aber
Und
ich
gerade wenn
bin.
man sehr resilient ist, kann man vielleicht auch dazu neigen zu sagen, ich nehme, also eigentlich weiß ich, das zum Beispiel gefällt mir nicht, aber ich schaffe das schon.
Ja,
Ne?
genau.
Wenn man so eine resiliente Persönlichkeit ist, dass man sich so selber irgendwie dann hart ins Training scheucht und dann ist es schon wichtig, dass man so weiß, nee, das ist es nicht und ich entscheide mich auch dagegen. Aber ich finde das voll schön, Polly, dass du das gemacht hast mit dem Aufschreiben. Das ist nämlich echt ein ganz wichtiger Tipp, dass man sich vor Augen halten kann, was man schon erreicht hat. Weil dadurch, dass ihr die ganze Zeit in diesem Leben seid, vergesst ihr manchmal, was ihr schon Tolles erreicht habt. Jetzt ist natürlich so eine Ehrung wie das mit der Jugendspielerin herausragend, weil das springt quasi dir förmlich ins Gesicht, dass du da was Erfolgreiches
Ja.
geschaffen hast, weil es geehrt wurde mit einer Zeremonie und da hast du auch einen Preis überreicht bekommen. Aber da ist ja noch mehr. Und ich finde das immer so schön, wenn wir reden und dann erzählst du mir das so, was so passiert ist. Und jetzt auch vorhin, wo wir begonnen haben, unser Gespräch, und du gesagt hast, ja, das Testspiel, und dann bin ich als
Ja.
Kapitän aufs Feld und habe durchgespielt. Und ich denke dann, das ist so besonders, das sind so Momente, die merkt dir die, weil da kommen wieder Phasen, wo du Selbstzweifel haben wirst und wo du was brauchst, woran du dich festhalten kannst.
Ja.
Und das ist was zum Festhalten.
Das stimmt. Ich hatte auch, hatte ich ja schon mal, glaube ich, erzählt, diese, also dieses, was, diese Momente, an denen man sich festhält, ich finde das auch total wichtig, weil, also ich glaube, das war Ende 24, da war ich auch in so einer Phase, da lief es nicht so ganz rund. Also es war so ein kleines emotionales Loch, sage ich mal, weil man natürlich auch, wenn man nicht so oft spielt, dann. Also man sucht halt die Fehler immer sehr so, okay, warum läuft das gerade nicht und was kann ich besser machen? Und das zieht einen dann natürlich schon runter. Und dann, das war dann die Hinrunde. Das war auch die erste Saison bei den Frauen, also die U20. Und dann in der Rückrunde war es so, also ich bin mit einem ganz anderen Mindset, sage ich mal, rangegangen. Also ich war so, okay, ich bin einfach selbstbewusst und die Situation, dass ich jetzt vielleicht gar nicht so oft spiele, sollte mich gar nicht unsicher fühlen lassen. Ich mache einfach mein Ding, ich bin selbstbewusst, wenn Fehler passieren, dann ist das egal, das ist natürlich, das ist der Sport, das ist einfach die Eigenschaft des Sports und also ich habe wirklich diese Energie, die ich nach dieser Winterpause hatte, die war richtig toll, weil ich wirklich jedes Training, nach jedem Training ein gutes Gefühl hatte und das hat sich dementsprechend natürlich auch ausgezahlt. Also ich hatte dann das erste Spiel gegen, boah, ich glaube, das war Bremen, Heimspiel. Habe ich in der Startelf gespielt und ich war wirklich aufgeregt, aber ich war einfach stolz darauf, dass ich, das war mein erstes Startelfspiel und ich war total stolz darauf. Und danach waren noch zwei Spiele gegen HU, da habe ich Startelf gespielt und ich habe ein Tor geschossen. Danach gegen Kiel genau dasselbe plus Tor geschossen. Und das sind so Momente, da war ich so cool. Also ich war wirklich, ich habe mich so gefreut, ich war so glücklich einfach darüber, weil ich wusste, okay, es gibt Phasen, da läuft es nicht so gut, aber es kommen Phasen, da läuft es besser und man selbst ist sozusagen dafür verantwortlich, diese Phasen auch zu gestalten und dann irgendwie das, ja, dafür Sorge zu tragen, dass das dann auch so, ja, so passiert. Also das war echt ein tolles Gefühl, sage ich mal.
Ich finde das gerade so schön, dass du gesagt hast, zum einen, man muss darauf vertrauen, aber man ist auch selbst dafür verantwortlich,
Ja, genau.
das zu kreieren. Schön. Kannst du das noch mal ein bisschen näher beleuchten?
Meinst du jetzt mit dem Eigen, dieser Eigenperspektive?
Ja.
Ja, also. Es ist so, dass, also ich bin generell ein Mensch, ich bin sehr perfektionistisch oder sehr, was auf dem Platz angeht. Wenn ich einen kleinen Fehler mache, dann ist das schon so, früher zumindest, dass ich mich sehr darüber aufgeregt habe und dass ich damit mich auch sehr lange beschäftigt habe und dass ich dachte, oh, das macht mich irgendwie schlechter. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass es total in Ordnung ist, Fehler zu machen und dass es sogar schlechter ist, sich damit im Nachhinein noch zu beschäftigen, als wenn man einfach weitermacht und die Situation abhakt und selbstbewusst bleibt, vor allem selbstbewusst bleibt, weil bei mir hat mich sowas immer mein Selbstbewusstsein eher runtergezogen, als dass mich das stärker gemacht hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man switchen muss, dass man selbst dafür verantwortlich ist, okay, ich kann das, ich schaffe das, ich spiele nicht umsonst Regionalliga und bin, wo ich bin und diesen Schalter, diesen Hebel einfach umzulegen.
Ja, das hast du gerade total schön beschrieben, wie ich finde, weil auch zu sagen, ich spiele ja nicht umsonst in der Regionalliga. Das heißt, ich bin aus dem Jugendbereich in die dritte Liga eingestiegen. Das ist toll. Das ist wirklich ein richtig großer Schritt. Plus für diesen Verein HSV.
Also, weil die fangen ja ihre Spielerinnen auch im U-Bereich nicht mit dem Lasso auf der Straße ein, sondern die suchen sich ganz genau aus, wen sie da haben wollen. Sie haben dich gewählt.
Ja.
Und das darf man sich echt vor Augen halten, ne? Dass man das dahin geschafft hat, dass man für so einen Verein spielt, dass das auch was damit zu tun hat, was man sich vielleicht auch mal ausgemalt hat, so in seinem Kopf. Und du hast eben auch so schön nochmal angesprochen, diese Phase. Nämlich, wir kommen aus dem Jugendbereich und wechseln in den Frauenbereich. Und jetzt ist es so, dass wenn ich bei so einem Verein in den Frauenbereich wechsle, gibt auch Spielerinnen, die nicht übernommen werden, dann habe ich in der Regel in der U17 die ganze Zeit gespielt. Dann war ich da eine Leistungsträgerin, dann habe ich Startelf gespielt, dann war ich vielleicht sogar Kapitänin oder eine wichtige Führungsspielerin, auf jeden Fall ein fester Anker in der Mannschaft und eine ganz feste Stütze und Bestandteil. Also da habe ich viel Erfolg erlebt. Und jetzt wechsle ich in diesen Frauenbereich und da ist ganz häufig ein Bruch und es ist ein ganz schwerer Zeitraum für junge Spielerinnen, um damit umzugehen, weil man die innere Erwartung eigentlich hat, das geht jetzt so weiter, ist ja auch belohnt worden mit dem Wechsel in diese Mannschaft. Und dann stellt man fest, oh Mist, das ist ja hier komplett anders.
Ja.
Wie war das für dich?
Also, ich habe mich enorm gefreut, dass ich diesen Sprung machen durfte von dem Jugendbereich in dann den Frauenbereich, weil das einfach also was Besonderes ist, ne? Du spielst Regionalliga und also mit Älteren und es lastet dann natürlich schon Druck auf einem, gerade auch so. Na, das Niveau ist ja ganz anders, ne? Also, ich durfte damals, als ich noch in der U17 war, durfte ich regelmäßig jede Woche Mittwoch mal, da hieß sie noch U23, mittrainieren. Und das war auch, also, es war alles so schnell, wenn man Rondos gespielt hatte, zack, zack, der Ball ist, also, es war richtig schnell und man, also, man musste sich da schon echt dran gewöhnen, ne? Und ich glaube, man ist durch so eine Zeit oder durch diese ganzen Einheiten, die man da auch, ja, mitnehmen durfte, lernte man, dass man sich da schon anpassen muss, ne? Gerade auch so, man ist nicht mehr in dem Bereich, so Jugendbereich, so Quatsch machen und so, ne? Also man kam dann da schon in die Mannschaft und also es herrscht da ja dann schon ein anderer Wind, sage ich mal, ne?
Ja,
Und
das ist richtig ernst, richtig
ja,
professioneller.
genau, es sind, die Älteren sind dann auch da und dann ist es natürlich schon so, dass man am Anfang ja, also man ist da ja aufgeregt, man ist erstmal klein mit Hut, ne, weil man da ja auch diesen Respekt hat vor den Älteren, auch mit gutem Grund. Ich meine, die spielen da ja auch nicht umsonst so. Und das war schon am Anfang echt so, boah, okay, krass, anderes Niveau, andere Menschen. Und ja, man musste auch sozusagen, man musste sich erstmal finden, ne? Also mit den Älteren musste man dann auch erstmal eine Connection aufbauen. Also es war dann schon so, dass wenn man Quatsch gemacht hat, hat man schon mal auf den Deckel bekommen. Aber jetzt mittlerweile lernt man ja auch dazu. Man lernt ja auch reifer zu werden, ne? Gerade auch in so einer Mannschaft, in einer Frauenmannschaft. Klar gehören Späße und so dazu, ne? Das ist ja auch völlig natürlich. Aber man hat schon gelernt, mit der Zeit sich dann entsprechend auch zu verhalten. Und ja, trotzdem ist man natürlich so man selbst geblieben, aber ja, also es ist schon ein Unterschied. Frauen, Jugendbereich, ja.
Das hast du schön beschrieben, weil das ist ja der körperliche Unterschied. Auch einfach, wenn du gegen den Gegner spielst, stehen da halt richtig Frauen und du bist eine junge Spielerin, da ist der Körper auch noch sehr viel Jugend mit dran, so in dem Alter. Und auf der anderen Seite diese Ehrfurcht, die man auch hat. Ich finde das immer so spannend zu sehen, dass egal in welchem Verein wir sind, es kann ein Dorfverein sein. Die erste Mannschaft oder die Frauenmannschaft, ihr schaut als junge Spielerin dahin, als wenn das die Bayern-Spielerin oder als wenn das die Nationalspielerin, das ist, als würdet ihr plötzlich in eine, also es muss sich mal, jeder, der jetzt zuhört, der Fußball spielt, wird sich da vielleicht erkennen, aber der nicht, der keinen Sport macht. Wir haben Hörerinnen, die haben keinen Sportbezug, sondern die wollen einfach was über Psychologie und mentale Stärke lernen. Stellt euch vor, ihr dürft plötzlich mit euren Stars zusammenarbeiten. Also mit Menschen, die ihr wirklich bewundert, die für euch ein bisschen Star-Appeal haben. Und wollt aber auch, also ihr seid Teil des Teams, es ist voll aufregend, aber wollt auch zeigen, dass ihr berechtigt seid, da dort zu sein, plus die ja verdrängen. Also eigentlich ist es ja so, ihr wollt ja auch Spielzeit haben. Das heißt, ihr wollt ihnen richtig Konkurrenz machen.
Ja, also man muss sich halt wirklich dann auch so, gerade in der Anfangszeit, natürlich hat man diesen Anspruch, sich da irgendwie auch zu beweisen und zu zeigen, ne? Also ist natürlich schwierig, wenn man dann noch so jung ist, weil die Älteren halt auch die Erfahrung mit sich bringen. Aber ja, dieses Beweisen ist schon und sich zeigen, Das ist halt auch echt wichtig, gerade wenn man halt das erste Jahr dann in der Frauenmannschaft spielt.
Ja, absolut. Das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den ihr als Spielerin geht, wenn ihr in den Frauenbereich wechselt, dem Stand zu halten, dieser Situation auch stand zu halten, viel auf der Bank zu sitzen, viel weniger Einsätze zu bekommen, als man es gewohnt ist, weil das ist auch verunsichernd. Also egal, wie sehr du dich darauf vorbereitest, auch mental, ist es in jedem Fall verunsichernd.
Ja,
Und
komplett.
ja, ne, das zu nehmen und für sich, das hast du eben so schön beschrieben, wie du das auch gemacht hast, dass man das selber auch switchen muss, indem man sich auch vor Augen hält, ne? Das habe ich schon erreicht. Und vor allem die Einsätze für sich mit auch einer Freude nutzen, die man bekommt.
Ja, auf jeden Fall.
Wie dein Bremen-Spiel zum Beispiel. Dann,
Ja.
jetzt darf ich Startelf spielen und ich freue mich. Und ich nehme die Verunsicherung, die ich jetzt in der ersten Saisonhälfte habe, die nehme ich jetzt mal für dieses Spiel und sortiere die weg. Das nennen wir in der Psychologie, auf Deutsch übersetzt ist es Abschotten.
Umschotten.
Danke. Ja. Abschotten, ganz schlimm. Ich lese so viele Bücher auf Englisch und ich habe auch jedes Mal, wenn es gibt ja so Wörter, die auf Englisch quasi Deutsch sind, aber was anderes heißt.
Ja.
Und ich habe dann manchmal mein Gehirn verwickelt das, weil dann denke ich manchmal so, ich habe die Bücher auf Deutsch gelesen, ich habe sie auf Englisch gelesen, ganz furchtbar. Aber Chris ist ja Amerikanerin und so kann ich auf sie zurückgreifen. Genau. Also in der Psychologie nennen wir die Fähigkeit, wenn wir unter Druck sind. Und die Vielfalt unserer Emotionen nicht gebrauchen können, weil sie uns hindert. An sich ist es ja gesund, alles zu fühlen. Dass wir diesen Teil Emotionen nehmen, in dem Fall den Unsicheren, der sagt, ey, wir haben jetzt haben dieses Testspiel, aber ich habe die halbe Saison auf der Bank gesessen und das war so verunsichernd. Den nehmen und wirklich in eine, ich glaube, Chris würde jetzt sagen, vielleicht auch eine Kiste tun. Also diesen, ne, das ist nämlich dieses Abschotten. Ich nehme diesen Teil Emotion für den Moment, nur für den Moment, bitte. Alles andere ist ungesund, da wedel ich böse mit dem Finger. Das macht nämlich der Vermeider gerne. Aber für den Moment nehme ich diesen Teil Emotion und packe ihn in eine Kiste und darf auch einen Deckel drauf machen, weil ich in diesem Testspiel Bremen beschließe, ich kann das gerade nicht gebrauchen. Ich blende das aus, ich schotte das ab und mein Leben darf jetzt hier stattfinden. Ohne dass diese Emotionen in meinem Leben für den Moment stattfinden. Ich darf, muss und soll mich aber danach, wenn es für mich nicht nachteilig ist, weil ich jetzt gerade nicht performen muss, das wieder nehmen, den Deckel aufmachen. Da muss ich dran denken, das ist meine Verantwortung, den Moment, dass ich das tue, um diese Emotionen wieder zuzulassen, zu bearbeiten. Das ist deshalb so wichtig, weil die Kiste sonst immer größer wird und dann ist es, als würde ich Gefühle in den Hinterhof sperren und die fangen an, rabiat an der Tür zu klopfen. Und dann wird das immer schwieriger, diesen Mechanismus, der in dem Fall gesund ist, bedienen zu können, den ich brauche, wenn ich unter Druck performe, wenn die Kiste anfängt, laut zu werden, weil ich sie danach auch wegsperre. Wer übrigens noch mit dieser Technik arbeitet und arbeiten muss, sind ChirurgInnen. Die müssen nämlich im OP auch ausschalten können, was in ihrem Leben los ist und was sie vorher im Kontakt mit Patientinnen stattgefunden hat, was da schlimm war. Und da sind schlimme Dinge, ne, die die erleben. Müssen sie auch in der Sekunde, wo sie funktionieren müssen und null Fehler performen müssen, so wie ihr auf dem Platz eigentlich auch möglichst fehlerfrei performen sollt. Ich sage immer, ihr dürft Fehler machen, das hast du gerade auch gesagt. Also im Gegensatz zur Chirurgie, ihr dürft auch Fehler machen. Aber die müssen es auch können, diese Emotionen nehmen und wegpacken. Und die Schwierigkeit ist dann nämlich, sie danach wieder zuzulassen. PilotInnen übrigens auch, die müssen uns ja sicher über den Himmel bringen, hoffentlich, damit wir fröhlich an einem anderen Ort landen und dann eine schöne Zeit haben. Das ist genau das Gleiche. Auch die müssen ihre Gefühle nehmen können. Also es ist auch, das sieht man so, es ist ein Bewältigungsmechanismus in der Psychologie, der, wenn wir unter Leistungsdruck performen müssen, super wichtig ist, es zu können. Den man vielleicht auch üben muss, wenn man eher ein Nervensystem hat, das dazu neigt, geflutet zu werden von Emotionen, dass ich so sage, ich weiß gar nicht mehr, wo rechts und links ist. Aber gleichzeitig auch zu verstehen, dass das ein Bewältigungsmechanismus für eine Situation unter Druck ist, wo ich ihn nutzen darf, weil es mir von Nutzen ist, nicht aber, um damit grundsätzlich im Leben so umzugehen, sondern es ist, wie gesagt, meine Verantwortung, dass ich die Kiste nehme und wieder öffne, weil sonst macht meine Psyche irgendwann so dicht, dass ich mich zum Beispiel verletze, weil dann sagt nämlich meine Psyche, die ist super schlau und der ist es viel wichtiger, dass mein Kopf gesund bleibt, als vielleicht mein Bein. Wenn du weiterhin die Kiste immer voller packst und nie öffnest, dann wirst du zum einen auf dem Platz stehen und irgendwann geflutet werden und kannst überhaupt nicht mehr mit irgendwas umgehen. Es wird immer schwieriger. Aber vor allem haben wir beide sonst hier gleich eine Zwangspause, weil dann sorge ich dafür, dass du pausieren musst, um es dir anzugucken. Und du hast ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, die Verletzung ist auch ein Moment, wo man sich mit seiner Psyche und sich selbst auseinandersetzen muss.
Ja.
Nur dann wird man auch stärker. Und es ist auch ein Moment, wo sich's aufdrängt, weil du bist mit deinem Kopf alleine und da kannst du auch nichts mehr wegignorieren.
Ja, das stimmt.
Vielen Dank, dass du das so berichtet hast, weil du hast es eigentlich so richtig schön erzählt ist. Und ich habe jetzt noch mal die Einordnung vorgenommen, aber so, das ist so dieses, da ist man selbst für verantwortlich, dass ich das Bremsspiel bekomme und merke, es gibt diesen Mechanismus, den sollte ich auch schulen und ich darf die Unsicherheit für einen Moment wegpacken. Und dann hast du so ein tolles Selbstgespräch mit dir, nämlich zu sagen, ich will mich zeigen, ich habe da Lust drauf. Ne, Polly, wir schaffen das. Und so, also
Ja.
dieses, das auch so kultiviert zu haben. Und das kannst du halt auch kultivieren, während du auf der Bank sitzt und zugucken musst. Also das sind ja auch Momente, die sind nicht vergeudet, sondern da lernt man ja auch diese Dinge. Das fand ich super schön, dass du das erzählt hast. Vielen
Ja,
Dank.
klar.
Sind noch Fragen übrig, Chris? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssen wir Pauli noch dringend fragen, wo wir sie gerade hier haben?
Ja, jetzt gerade tatsächlich nicht, aber vielleicht irgendwann noch mal wieder, wenn du dann die nächsten 2, 3 Schritte gemacht hast. Also
Yes.
ich bin auf jeden Fall gespannt, was bei dir so abgeht die nächsten Jahre. Ich habe da, also ich kann, glaube ich, ohne jemandem auf den Schlips zu treten, sagen, dass jeder Vorsicht walten lassen darf, wenn er dir auf dem Spielfeld entgegentritt. Nicht nur als Spielerin, sondern auch, weil du mental einfach schon so weit bist. Genau, eine kleine Anekdote von unserem letzten Treffen. Als wir gesprochen hatten, habe ich dich ja ganz am Ende gefragt, wie alt du bist. Und da hast du gesagt, du bist erst 18. Und ich habe mir ja auch noch aufgeschrieben, erst 18. Und ich glaube, das ist auch heute wieder in dem Gespräch nochmal rausgekommen, wie weit und selbstentwickelt du jetzt auch schon bist und wie reflektiert du bist. Ich finde das unglaublich faszinierend und glaube, genau aus dem Grund bist du vielen anderen Spielerinnen einfach schon 2, 3 Schritte weiter voraus, weil du einfach weißt, wer du bist und wer du sein willst. Und du bist ein unglaublich resilienter und auch adaptiver Mensch, der das nicht nur privat, sondern auch auf dem Spielfeld halt zeigt, ne? Und das ist unglaublich groß. Da kann ich eigentlich nur noch meinen Hut vorziehen, weil das gibt's nicht so häufig. So wie ich das sehe, machst du einfach alles richtig.
Das ist richtig lieb. Also wirklich danke. Mich freut das extrem. Habe ich dir auch letztes Mal jetzt schon gesagt, dass mich das freut. Wirklich mega lieb.
Ja,
Da
gerne.
kann ich mich nur anschließen. Ich
Danke.
finde auch, also wie gesagt, mir ist es direkt aufgefallen, dass du auf jeden Fall eine Führungsspielerin bist. Und ich finde auch, dass, also das ist meine Meinung, mit der kannst du machen, was du willst. Aber also auch entscheiden, dass du sie nicht annehmen willst, möchte ich damit sagen. Meine Meinung ist, dass ich finde, dass du unbedingt auch in Mannschaften dafür sorgen solltest, dass du Teams wählst, wo du das leben kannst, wo du Führungsspielerin sein kannst, weil du damit auch der Mannschaft einen Anker gibst und deine Talente, deinen ganzen Charakter wirklich komplett auf den Platz bringen kannst. Und das ist so wichtig für deine eigene Freude in erster Linie und in zweiter Linie so wichtig für alle sportlichen Erfolge, für alles, was du dir wünschst. Und das ist eine ganz besondere, also jede Spielerin hat eine ganz besondere Art, einen ganz besonderen Charakter und der ist wertvoll. Und deine ganz besondere Art ist diese, dass du das kannst, dass du auch die Verantwortung von Anführen aushalten kannst. Denn du hast ja sogar auf dem Platz eine Position gewählt mit Sechser, Achter, wo man das halten können muss. Dass man verantwortlich ist für die Verteidigung und für die Torhüterin, dass man Angebote machen muss, dass man für sein Team so, ne, also dann schießt du aber auch noch Tore nach vorne. Also es ist ja
Ja.
so, das ist ja wirklich eine ganz druckvolle Position, die du gewählt hast, weil du sie halten kannst.
Das stimmt. Und ja, weil es Spaß macht. Auch gerade, was du sagst, das finde ich auch total wichtig. Dieses, wenn man es schafft, man selbst so zu sein, einfach diese Persönlichkeit, die man ist, und das dann auf den Platz bringt, dann kann man nur noch gut Fußball spielen. Also dann spielt man frei Fußball und dann diesen Charakter, den man abseits vom Feld hat, den zeigt man auch genauso auf dem Feld und
Ja.
dann passt das so. Also guter Gedanke.
Schön, das freut mich. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern noch loswerden wollen? Wo du so sagst, das würde ich anderen gerne mitgeben, weil das hätte ich selber vielleicht auch gerne gehört.
Also wenn ich jetzt anderen Leuten mitgeben würde, was sie oder wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie zum Beispiel verletzt sind oder wenn es mal in Phasen ist, die sich befinden, in denen es mal nicht so gut läuft, dann würde ich sagen, dass diese Phasen erstmal wichtig sind, auch auszuhalten und dass diese Phasen oftmals einen Menschen auch definieren, weil man über diese Phasen sehr gut lernt. Und genau, was Chris ja auch gesagt hat, durch diese Phasen Resilienz lernt auch, ne? Und ich glaube, dass man trotzdem, das ist wichtig und das wird mir auch immer gesagt, Man soll einfach weitermachen. Man soll den Spaß suchen, den man an dem Sport auch hat. Man soll man selbst sein. Man soll sich nicht unterkriegen lassen, egal von wem, egal von welchen Situationen. Man soll einfach weitermachen. Und wichtig, Spaß haben, man selbst sein, Selbstbewusstsein und frei sein. Dann passt das auch und dann, also ja, ohne diese Faktoren geht das nicht.
Das ist so schön, wie du das gesagt hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir sehr. Also bei uns heute, ne? Paul Zeidler, Fußballerin beim HSV. Ich bin dir ganz doll dankbar für deine Gedanken und deine Geschichte, auch dass du uns das hast teilhaben lassen, gerade an der Verletzung, weil das ist auch ein Thema, das nicht einfach ist, oft und darüber zu sprechen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass andere das auch hören und sich darin wiederfinden können und das gibt ganz viel Mut und Kraft, das zu sehen, auch deine Geschichte zu sehen. Ich bin total froh, dass wir uns kennen und zufällig kennengelernt haben
Ich auch.
damals.
Ja, ich kann das auch nur zurückgeben. Ich bedanke mich ganz doll bei euch, dass ich hier mitmachen durfte. Wie gesagt, als Mai mir mitgeteilt hat, dass ihr mich gerne als Podcast-Gast haben möchtet, war ich wirklich, habe mich total gefreut, weil ich sowas auch total toll finde. Also solche Podcasts und einfach reden, weil ich das auch so gerne mag und mit Menschen im Austausch sein. Und ich finde das schön, dass ihr ja so Interesse an mir und meinem Sport und meiner Persönlichkeit zeigt. Also es gibt mir auch enorm viel und wirklich tausend, tausend Dank. Ihr seid tolle Menschen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen, vielen Dank.
Wir
Vielen
danken
Dank.
dir für deine lieben Worte.
Gerne.
Dann, Chris, wir beide, wir schließen die Folge, oder? Wir sind glücklich und zufrieden und richtig froh, dass wir Pauli gewinnen konnten für uns hier heute.
Ja.
Dann geht es bei uns beim nächsten Mal weiter mit dem nächsten psychologischen Thema, das wir uns überlegt haben und wieder mit uns zwei. Aber ich hoffe, dass wir in Zukunft Pauli noch mal zu Gast haben können, dass sich noch mal ergeben wird. Und ich bin ganz optimistisch, dass sie dann weitere richtig spannende Dinge zu erzählen. Ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ich weiß, dass es die Folge geben wird.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn wir auf jeden Fall im Kontakt bleiben, wir drei auch so.
Das machen
Jeden
wir.
Fall.
Das machen wir. Das steht außer Frage. Das machen wir auf jeden Fall. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Vielen lieben Dank. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Alles Gute.
Ciao.
Tschüss, tschüss.